Der Rasenfunk Royal.
Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage.
Ich muss sagen, ich habe ein hervorragendes Verhältnis zu den Journalisten.
Finde ich auch.
Ja, wirklich. Ja. Ich beschwere mich ja nicht wegen mir oder wegen meiner Person oder wegen der Nationalmannschaft, sondern ich beschwere mich nur wegen dem Fußball im Allgemeinen. Und das müssen wir uns angewöhnen, dass wir den etwas positiver sehen. Genauso wie es nämlich das Ausland sieht.
18 Vereine, 18 Gäste.
Es ist mal wieder soweit. Es ist Rasenfunk-Royalzeit und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses Rasenfunk-Royals. Ich habe in den vergangenen Tagen mit je einem Gast pro Bundesliga-Verein gesprochen, zwei Gästen zu der Hinrunde der Schiedsrichter und der liebe Frank kommt auch noch zu Wort und wir sprechen auch noch über den Rasenfunk im Allgemeinen. Das heißt, es erwartet euch mal wieder ein dickes, dickes Programm an Hinrundenbilanz. Wir schauen ausführlich auf jeden einzelnen Verein und dann, wie gesagt, schon auf die Schiedsrichter und auch noch auf den Rasenfunk. Ich danke an der Stelle mal allen, die uns im Jahr 2017 unterstützt haben. Unter rasenfunk.de/unterstützen könnt ihr erfahren, wie man das tun kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht den Rasenfunk Royal als Anlass nehmt, mal zu überlegen, ob euch das alles, was wir hier tun, vielleicht den einen oder anderen Euro wert ist. Wenn ganz, ganz viele Leute nur einen Euro pro Monat geben, dann könnten wir das Ganze hier beruflich machen und dann gäbe es auch regelmäßigere Sendungen noch, zusätzliche Tribünengespräche, mehr Kurzpässe. Wir hätten da ganz, ganz viele Pläne, aber das lässt sich eben zeitlich gerade noch nicht realisieren. Zum Rasenfunk Royal hat es immerhin noch gereicht. Es ist wie immer so, dass es mehrere Teile gibt, die ihr in einer euch frei zur Verfügung stehenden Reihenfolge durchhören könnt. Puristen machen das natürlich vom ersten bis zum letzten Teil. Aber ihr könnt euch auch einfach euren Verein herauspicken und damit beginnen. Sehr freuen würden wir uns, wenn ihr den Rasenfunk Royal weiterverbreitet, wenn ihr Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, auf den Rasenfunk aufmerksam macht. Die Einzelgespräche zu den Vereinen sind immer ein guter Einstieg. Die Gesamtlänge ist abschreckend, aber man kann hier erstmal mit einem Segment starten und vielleicht gefällt ja dann dem einen oder anderen oder der einen oder anderen die Art und Weise, wie wir hier über Fußball sprechen. Und so ausführlich gibt es es halt dann tatsächlich, ich glaube, nirgendwo. Und das könnte ja ein Grund sein, den Rasenfunk zu hören. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir beginnen natürlich wie immer mit den Tabellenplätzen 1 bis 3. Denn es geht in der Reihenfolge der Endtabelle durch diesen Rasenfunk Royal. Los geht's! Dass sich die ersten drei Tabellenplätze zwischen dem FC Bayern München, dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufteilen zum Winter, das ist vielleicht gar nicht so überraschend, wie diese einzelnen Mannschaften aber auf diesen Plätzen gelandet sind. Das ist dann schon eine eigene Geschichte für sich und deswegen freue ich mich, euch hier im ersten Part des Rasenfunk Royals begrüßen zu dürfen mit meiner ersten Aufnahmesession. Und ich habe drei Gäste, die mir zu ihrem jeweiligen Verein und vielleicht auch zu dem der anderen ein bisschen was erzählen können und sagen können, wie kam es denn jetzt zu dieser Hinrunden-Tabellenplatzierung? Und zwar begrüße ich zum einen Christopher Ramm von mirsanrot.de bei Twitter, der @ramc. Servus Christopher.
Servus Max.
Schön, dass du uns heute alles zum Schalke 04 erklären willst. Riesengag zum Einstieg. Riesengag, da liegen sie vor Lachen auf dem Boden. Die Stimmung im Vorgespräch war ähnlich eisig kühl. Unter anderem bei Carsten Jahn von der Halbfeldflanke und dem Blauen Salon, einem sehr hörenswerten FC Schalke 04 Podcast. Bei Twitter heißt er @Carstensio. Servus Carsten.
Glück auf allerseits.
Okay, damit kann ich mir sämtliche Witze, dass du jetzt zu Dortmund was erzählst, sparen. Das hast du gut vermieden, denn für den BVB haben wir natürlich Maurice Mord mit dabei von schwarzgelb.de, der Junge mit dem Ball bei Twitter. Servus Maurice.
Hallo Max und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es ist das royalste aller royalen Segmente, denn wir reden über die Tabellenplätze 1 bis 3 und beginnen natürlich standesgemäß, wie könnte es anders sein, mit dem FC Bayern München, der mit 41 Punkten einsam seine Kreise zieht und das, obwohl die 41 Punkte in Bayern-Verhältnissen gar nicht so überragend sind, Christopher. Ich habe ja jeden Gast gebeten, mir 5 Aspekte mitzubringen, die die Hinrunde seines Vereins oder ihres Vereins gekennzeichnet haben. Möchtest du mir mal sagen, mit welchem Aspekt du gerne beim FCB beginnen würdest?
Siehst du, ich würde schon rausbrechen, hatte ich mir überlegt, bei den 5 Aspekten. Ich zerpflück dir quasi schon das Konzept, indem ich sage, Ich würde mit der Zerrissenheit beginnen wollen und die verorte ich aber nicht schon im Anfang der Saison oder hat sich dann schon ein Stück weit wiedergespiegelt, sondern hat eigentlich schon angefangen in diesem Kalenderjahr im Januar letzten Jahres, wir nehmen ja dieses Jahr 2017 noch auf, aber im Januar 2017, als Paul Clement, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, den FC Bayern verlassen hat, das war so mein Ausgangspunkt, meine Analyse, nachdem ich so drüber nachgedacht habe, in welchen Phasen denn ich die Bayern-Saison oder das Bayern-Jahr unterteilen möchte.
Was hat denn das mit dem FC Bayern gemacht, dass du es als so wichtig erachtest, dass es auch für diese Hinserie jetzt wichtig ist?
Ich glaube, dass es ein Stück weit dann zu einem Bruch geführt hat zwischen dem Trainer Carlo Ancelotti und seinem Team und den Spielern, weil einfach Ancelotti nicht derjenige Typ war, gerade auch im Vergleich zu seinem Vorgänger Pep Guardiola, der die Spieler vielleicht nicht so emotional abholen konnte. Und auch ein Anspruch von Guardiola war es ja auch, die Spieler ein Stück weit besser zu machen, weiterzuentwickeln, sie taktisch auf ein neues Niveau zu hieven. Jerome Boateng wäre so ein Paradebeispiel, der ja eine ganz enorme Entwicklung unter Guardiola genommen hatte. Das fehlte einfach. Und ich glaube, das ist bei vielen Spielern auch ein Stück weit angekommen und hat sich dann nochmal verstärkt, weil der Co-Trainer, der vor allem für die Taktik verantwortlich war, dann den Verein verlassen hat und zu Swansea gewechselt ist. Und ohne, dass ich jetzt, glaube ich, irgendjemanden spoilern werde, der jetzt ja unlängst auch entlassen wurde in Swansea.
Damit wäre ja eine Rückkehr möglich, aber das sind jetzt ganz wilde Szenarien. Damit hast du ja indirekt auch schon das angesprochen, was vielleicht so mancher auch schon wieder verdrängt haben wird und so manche. Der FC Bayern ging ja mit Carlo Ancelotti in diese Saison und das nicht allzu erfolgreich. Wie bewertest du denn jetzt im Nachhinein seine Zeit beim FC Bayern? Wenn du jetzt eh schon den großen Bogen aufmachst, dann kann ich da gleich anknüpfen.
Ja, es passte nicht. Es passte nicht aus, glaube ich, menschlicher Perspektive. Das, ja, jetzt können wir natürlich lange darüber philosophieren und ich weiß ja auch, wo dein Herz so ein bisschen aufgehangen ist, um es mal wohlwollend zu formulieren. Wir könnten, glaube ich, jetzt 3 Stunden sprechen und 120 Gründe dafür finden. Ich denke, ein wesentlicher Aspekt ist hier das Zwischenmenschliche. Einerseits zwischen den Spielern und dem Trainer, dann vielleicht aber auch zwischen Trainer und Vereinsführung, zwischen Trainer und Fans. Ich glaube, da gab es so viele Reibungspunkte, die nicht befruchtend gewirkt haben, sondern eher lähmend gewirkt haben. Und gerade auch, wenn du jetzt die Interviews von Ancelotti nochmal siehst im August und im September, dann waren die doch schon sehr emotionslos. Und emotionsloser, als sie unter Ancelotti schon im weiten Gehen des Vorjahres waren, was eigentlich auch schon wiederum in sich eine Leistung ist, dass sie nicht ganz so emotional waren wie die vorigen Interviews. Also es wirkte sehr, sehr gleichgültig, teilnahmslos, wenig aussagekräftig und das kam, glaube ich, innerhalb der Mannschaft wenig gut an und auch bei den Fans. Und dann hat sich Ancelotti, glaube ich, immer weiter isoliert, auch sein ganzes Führungsteam um ihn herum. Das passte nicht wirklich zusammen. Die sportliche Vereinsführung in dem Sinne hat ja auch nochmal versucht, ein Stück weit gegenzusteuern, indem sie Ancelotti Willy Sagnol vorgesetzt haben oder beigesetzt haben, wenn man so will, als Co-Trainer. Das hat ja auch an dem Stelle nicht gefruchtet und das ist so, glaube ich, viele ganz kleine Mosaiksteine, die dann dazu geführt haben, dass die Ära von Ancelotti einfach unter dem Credo steht, es passte nicht.
Darf ich direkt mal kurz dazwischen fragen, also aus wirklichem Interesse, diese Emotionslosigkeit, die Ancelotti vorgeworfen wurde. Wurde nicht Guardiola schon das Gleiche auch vorgeworfen?
Boah, das würde ich, glaube ich, nicht so unterschreiben. Guardiola war, würde ich nicht sagen emotionslos, sondern Guardiola war sehr, sehr stark auf die Mannschaft fixiert. Ich glaube, wenn man Guardiola einen Vorwurf machen kann, dann ist es, dass es ihm nur um die Mannschaft geht und um den sportlichen Erfolg. Und dass er aber dieses Drumherum im Verein, also wie wirklich auf andere, Stakeholder würde man im Wirtschaftsbusiness sagen, also Gruppen, Führungsträger, Teile des Vereins, sei es jetzt die Fans, sei es die Mitarbeiter in der Geschäftsleitung, sei es aber auch nur die ganz normalen Angestellten, Das war ihm, glaube ich, relativ egal. Und dadurch ist dieses Image, glaube ich, so ein bisschen entstanden. Aber der Fokus innerhalb der Mannschaft war schon da. Und er hatte, glaube ich, nicht eine Emotionslosigkeit in sich, sondern vielleicht nur zu bestimmten Spots innerhalb des Vereins.
Okay, und bei Ancelotti fehlt halt genau das auch noch obendrauf.
Ja, das kann man an der Stelle schon so unterzeichnen, glaube ich. Er hat dann schon versucht, irgendwie diesen Turnaround hinzukriegen. Gerade jetzt auch so zum Saisonbeginn nochmal, aber auch mit Sagnol, der ihm, glaube ich, so ein bisschen weit treiben sollte auch. Das fruchtete einfach nicht. Kam einfach nicht gut an in der Mannschaft. Kam vielleicht dann auch bei den Fans nicht mehr so an. Und wenn ich jetzt so eine kleine Story noch erzähle, Max und ich waren zufällig beim ersten Spiel von Jupp Heynckes im Stadion. Und Max, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als Jupp Heynckes als Trainer aufgerufen wurde, als neuer Trainer und die Mannschaft präsentiert wurde, der Stadionsprecher die Namen aller Spieler gerufen hatte, war das halt so Business as usual, aber als dann der Name Jupp Heynckes gefallen ist, war das eine komplett andere Atmosphäre in diesem Stadion. Eine wirklich komplett andere Atmosphäre. Ich würde behaupten, dass man sowas in der Allianz Arena ganz selten bisher gesehen hat.
Absolut. Also vielleicht höchstens irgendwie Rückkehr von Boateng nach langer Verletzung, Rückkehr von Ribéry oder Robben nach langer Verletzung. Da hast du mal ähnliche Standing Ovations Momente gehabt. Ja, und das war auch der Moment, in dem für mich die Welt auf Twitter und die wirkliche Welt am weitesten jemals auseinandergeklafft sind. Vielleicht noch gut, kleine Einschränkung, Bundestagswahl. Aber während auf Twitter ja schon sehr viele Witze und Sprüche drüber gemacht wurden, jetzt greift man zurück auf, na klar, wer kommt als nächstes, Hitzfeld, und ein bisschen ja auch die gerechtfertigte Kritik daran geübt wird, dass das Rad der Zeit so ein bisschen zurückgedreht wurde. Du tauscht Guardiola letztlich dann gegen Ancelotti und Heynckes, Sammer wird getauscht aus diversen Gründen gegen Salihamidzic und so weiter und so fort. Dann kam sogar Müller-Wohlfahrt zurück, das war damals noch ein Witz, als Heynckes Trainer wurde. Während da so ein bisschen Kritik geübt wurde, hast du im Stadion gemerkt, die dort vorhandene Masse an Leuten fand das phänomenal. Das war wie ein Ankommen. Das war auch für mich ein Gänsehautmoment irgendwie, was ich nicht gedacht hätte. Ich glaube, Uli Hoeneß hat sich da gerade sehr gefreut in diesem Augenblick. Und es hat aber wirklich was verändert mit der Wahrnehmung des Vereins und hat auch ein bisschen die Spieler wieder mehr in die Pflicht genommen, was die ja auch gleich registriert haben. Und zwar all diejenigen, auf die man vorher auch so ein bisschen mit dem Finger zeigen konnte und sagen konnte, ist das wirklich dein Leistungsmaximum?
Ja, das kann man, glaube ich, an der Stelle unterstreichen. Es war wirklich so eine Atmosphäre. Du hattest das Gefühl, jetzt geht hier gerade jemand über Wasser. Das ist ja irgendwie was ganz Besonderes, was passiert. Auch wenn es jetzt an der Stelle natürlich total kitschig klingt, aber in dem Sinne war es so von der Gefühlslage. Es war völlig abstrus in dem Moment. Ja. Und weil Max ja auch eingangs gefragt hatte, was denn so die Kriterien oder Aspekte der Saison sind, dann würde ich den Punkt dann eigentlich unter diesem Streichen, dieses Kitten hätte ich es jetzt genannt an der Stelle, nämlich die vielen kleinen Risse, die Max jetzt auch schon so angesprochen hatte. Es gibt Sammer wurde ersetzt, dann Salihamidzic, Sagnol fällt ja auch wieder da rein. Mhm. Das ist so die kleinen Risse, die es im Fundament gab. Das Haus, die Grundlage, die der FC Bayern sich gebaut hatte in den Jahren mit Heynckes, aber dann auch Guardiola, die hatte unter Ancelotti schon Risse bekommen. Es hat innerhalb der Mannschaft nicht mehr gepasst. Die Kaderzusammenstellung war nicht mehr hundertprozentig. Und dann gab es aber jetzt diese Umbruchphase, die ich jetzt erstmal so als Kitten bezeichnen würde, die schon über vieles einfach hinwegtäuscht. Es gab Siege gegen Mannschaften, wo man im August oder September geglaubt hätte, dass man die nicht gewinnen würde. Angefangen von Dortmund, angefangen von Leipzig, aber auch das Rückspiel gegen Paris jetzt. Das waren Spiele, da hätte ich behauptet, hätte Ancelotti vielleicht die Hälfte von denen gewonnen und dann hätte schon viel zusammenkommen müssen, dass es so hinkommt. Und das ist schon ein Stück weit, was Heynckes jetzt erstmal als Anerkennung sich auch zurechnen lassen darf an der Stelle.
Aber ja, interessant, dass wir das bei allen drei hier besprochenen Vereinen so ein bisschen haben. Dinge in der Vergangenheit haben das Fundament jetzt nicht ins Wanken gebracht, aber so wie du es formulierst, es gibt Risse, sowohl bei Borussia Dortmund, werden wir sicherlich noch ausführlich drüber sprechen mit Maurice, beim FC Schalke 04 ist auch nicht alles wunderbar gelaufen in den letzten Spielzeiten und beim FC Bayern auch, und alle drei stehen auch so ein bisschen vor der Frage, die auch für jeden einzelnen beantwortet werden kann. Ist das, was man jetzt dagegen tut, ist das nur eben ein Kitten? Also sprich, wir machen ein bisschen Gips in die Fassade, aber die eigentlichen Risse hat man nicht damit behoben? Oder schafft man das, das langfristig zu verändern? Finde ich interessant, dass drei der größten deutschen Vereine vor ähnlich gelagerten Problemen, vor so Umbrüchen stehen, die mehr sind als nur Spieler XY verlässt den Verein oder beendet seine Karriere.
Ja, Max, das ist genau die Frage, an der ich jetzt auch ansetzen würde. Und ich bin mir im Vorfeld der Sendung auch nicht sicher gewesen, wo ich jetzt die allen drei Vereine, die jetzt hier Teil der Sendung sind, da verorten möchte. Und am aufschlussreichsten war eigentlich die Partie jetzt am Mittwoch, das Pokalspiel Dortmund gegen Bayern, was von der Qualität her einfach viel, viel schlechter war als die vielen Begegnungen, die 2012, 2013, vielleicht auch 2014 oder 2015 unter den verschiedensten Trainerkonstellationen gespielt wurden. Die Begegnung war von der Qualität her, vom taktischen Aspekt, aber auch von ja konditionellen, vielen anderen Randaspekten fand ich es deutlich qualitativ schlechter. Und deswegen bin ich eben nicht sicher, ob es jetzt wirklich nur ein Kitten ist, die Metapher jetzt nochmal aufzugreifen, oder nur ein Kitten ist, oder ob doch dahinter jetzt schon größere Risse im Fundament sind, die vielleicht die drei Toppelvereine natürlich irgendwo betreffen, aber vielleicht auch die Bundesliga halt im Gesamten.
Maurice, wie hast denn du das Spiel erlebt jetzt im DFB-Pokal? Für uns alle ist es noch nicht so lange her, für die Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen länger.
Ja, also im Endeffekt, wenn man sich die Hinrunde des BVB anschaut und wie der BVB gespielt hat in dieser Hinrunde, war es für mich eigentlich dann wenig überraschend, wie das Spiel gelaufen ist und wie es dann letztendlich auch ausgegangen ist. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen mich überrascht hat, war halt wirklich, dass es zum Ende hin nochmal spannend wurde. Mhm. Aber ansonsten würde ich da sagen, also diese Übermacht, die Bayern gerade in der Anfangsphase hatte, wo es dann gefühlt schon 3-4-0 nach 15 Minuten hätte stehen können, müssen, weiß ich nicht genau, war irgendwie vom Spielverlauf her für mich persönlich absolut zu erwarten, weil das innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Tagen einfach nicht gekittet werden konnte, was sich da so gerade im Defensivverhalten quasi über die ganze Hinrunde entwickelt hat oder wie der BVB über die ganze Hinrunde verteidigt hat. Also es war jetzt für mich wenig überraschend, sage ich mal.
Ja.
Ich weiß, es interessiert jetzt gerade keinen, aber ich bin ja dabei eingeschlafen.
Ja, naja, es ist irgendwie ja schon interessant, denn es stützt Christophers These sehr gut, dass es weder taktisch, denn das hätte dich wachgehalten, noch spielerisch, das hätte all die anderen wachgehalten, ein wirklich herausragendes Spiel war. Und vor allem, es zieht sich so ein bisschen ein roter Faden langsam durch solche Spitzenspiele in der Bundesliga. Aus Perspektive des FC Bayern gesprochen, Christopher, dass es der FCB nicht mehr schafft, Spiele zuzumachen. Also einfach, macht doch einfach aus euren Chancen das 3-0 und dann wird da auch von Borussia Dortmund auch mit Ballbesitz und einem Anschlusstreffer nicht mehr allzu viel kommen. Das hat man ja unter anderem im Hinspiel gesehen, wo man das früher hinbekommen hat. Also in Hinspiel meine ich jetzt, ich meine in der Hinrunde der Bundesliga. Und das ist gerade so die eine Qualität, die Bayern unter Guardiola eigentlich immer hatte. Da hat man den Sack mehr als zugemacht. Manchmal hat man die darin enthaltene Katze noch zusätzlich erdrosselt mit einem 4-0, 5-0, 6-0. Und das fehlt aber auch jetzt unter Heinkes.
Es sind wirklich die typischen Heinkes-Spiele, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Es hat ein bisschen gut angefangen. Da gab es irgendwie auch mal einen, ich glaube, 5-0 gegen Freiburg war ja das erste Spiel. Dann, glaube ich, mal ein 3-Tore-Spiel. Aber dann war es doch der sehr, sehr pragmatische Fußball, den es unter Heinkes ja 2012 und 2013 sehr, sehr oft gegeben hat. Einfach Fokus auf die Defensive, auch wenn es jetzt gegen Dortmund zum Beispiel die letzten 30 Minuten im DFB-Pokal überhaupt nicht mehr danach aussah, aber doch schon ein sehr, sehr starker Defensivfokus, Fokus auf Spielkontrolle, auch in dem Sinne, dass man nicht unbedingt mehr hundertprozentig den Ball lange haben will, gerade auch von der Ballbesitzstatistik gegen Ende der Saison, wie Spiele in Frankfurt, man dann auch mal dabei, wo Bayern sogar unter 50% Ballbesitz hatte. Mhm. Da hätten wir jetzt vor 1, 2, 3 Jahren zusammengesessen und hätten das für undenkbar gehalten an der Stelle. Aber auch das ist jetzt unter Heinkes möglich, weil es einfach ein sehr, sehr pragmatischer Ansatz ist, den er sehr, sehr oft wählt. Und ein Nachteil, der sich aber jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch etabliert hat, ist, dass die Chancenverwertung schon deutlich nachgelassen hat. Das war jetzt nicht nur in dem einen Spiel mal, wo man einfach mal sagen kann, das war jetzt irgendwie Pech oder da kam Abschlussschwäche hinzu oder das eine richtige Bein von dem Gegenspieler stand nochmal im Raum. All diese Geschichten haben da jetzt nicht mehr gegriffen, sondern es hat sich schon so ein bisschen strukturell eingeschlichen, dass die Münchner die Chancenverwertung nicht mehr ganz so konsequent haben, wie sie sie vielleicht sogar auch unter Ancelotti hatten, um auch mal bei Ancelotti einen positiven Aspekt zu sehen, auch wenn wir ja vorhin relativ stark und ich auch sehr, sehr stark ihn kritisiert habe, an Emotionslosigkeit. Ein Vorteil seiner Mannschaft und seines Fußballs war, dass die Münchner aus wenig Chancen recht viel rausgeholt haben. Ich erinnere mich an Spiele, auch letzte Saison gegen Darmstadt, da gab es im Endeffekt eine Chance und das gewinnt man dann irgendwie 1-0 in Ingolstadt. Eine Chance in der 90. Minute gewinnt man 1-0. Und so könnte man, glaube ich, relativ viele Ancelotti-Spiele aufzählen, wo es einfach nur wenig Chancen gab, die man sicher gespielt hat, aber die Chancenbewertung extrem gut war. Und da leidet es aktuell unter Heinkes so ein bisschen drunter, was einerseits sicherlich daran liegt, dass Lewandowski doch schon arg auf den Zahnfleisch ging, eigentlich seit Ende November, Anfang Dezember auch. Und dass es relativ wenig Unterstützung gab, weil auch Müller verletzt war lange Zeit. Das fehlt dem Bayern eigentlich so ein zweiter, starker oder dritter Spieler, der einfach auch Abschlussstärke mitbringt. Das, was Ribéry oder vor allem auch Robben so in der Mitte der Zehner, Anfang der Zehner Jahre waren. Spieler, die mit 10, 15 Toren einfach den Stürmer, der vorne drin steht, ob er jetzt Gomez, Mandzukic oder Lewandowski heißt, einfach noch zusätzlich unterstützen. Und das fehlte in dieser Hinrunde definitiv in den letzten Wochen.
Und da war ja Bayern immer so ein bisschen spieltaktisch gesehen die Ausnahme, denn in der Regel bekommt man so ein Zufüttern zu Toren des Stürmers durch einen zweiten Stürmer oder durch die Zehnerposition oder durch Achter, die vorschieben. Bei Bayern ist es immer schon über den Flügel entstanden, diese Torgefahr, weil man da eben auch mit Franck Ribéry und Arjen Robben zwei Ausnahmetalente hat, deren Rentenalter jetzt aber so langsam wirklich irgendwann mal kommen müsste, auch wenn es sogar hier im Rasenfunk jetzt schon im Grunde seit 3 Jahren ständig angekündigt wird. Es ist eine Umbruchssituation. Aber siehst du da auch mögliche Verschiebungen, dass wir mal sagen, okay, das war einfach der Fußball, den wir beim FC Bayern gesehen haben, mit Ribéry und Robben in der Zeit, in der sie da gespielt haben, und danach gibt's einen Cut, weil mit Coman und wie sie alle heißen, den möglichen Stellvertretern, Spieler nachkommen, die zumindest Stand heute diese Torgefahr noch nicht versprühen. Also es muss ja nicht ein One-Trick-Pony sein wie Arjen Robben, aber der hat einfach, wenn er in die Mitte zieht und einen freien Schuss bekommt, dann ist halt, ich würde sagen, 4 von 10 sind drin oder 3 von 10 vielleicht. Und das ist halt wesentlich mehr als 1 von 10, wie es vielleicht gerade bei Coman der Fall ist.
Ja, absolut. Ich sehe so eine leichte Verschiebung durch die Verpflichtung von James Rodriguez, die ja sehr kritisch begleitet wurde, so als Ancelotti-Schüler geholt, dann zum Anfang gleich verletzt, spielerisch nicht wirklich angekommen. Das ist einer der wenigen Lichtblicke oder ja, einer der Lichtblicke zumindest, die ich jetzt so gesehen habe in den letzten Wochen, der doch einen sehr, sehr stark oder einen interessanten Fokus aus dem Achterraum mitbringt. Einfach viel Ballkontrolle, viel Spielverständnis, auch viel Vertikalität ins Bayern-Spiel reingebracht hat und phasenweise zumindest diesen Flügelfokus aufgehoben hat. Was ihm jetzt noch ein bisschen fehlt und auch jetzt im Vergleich zu seiner Zeit bei Real Madrid oder vorher bei der AS Monaco, die Torgefahr geht ihm noch ab, weil er einfach, glaube ich, zu defensiv spielt und vielleicht, weil die Bundesliga allgemein auch eine sehr, sehr defensivlastige Liga geworden ist und ihm es dadurch nicht möglich ist, sich so gut durchzusetzen, weil auch das Zentrum sehr, sehr stark zugestellt wird und ja, aus zweiter Reihe keine Schusschancen kreiert werden können. Bayern aber auch komischerweise auch wenig Freistoßsituationen generiert, wo er auch das ein oder andere Freistoßtor bei Real Madrid erzielt hatte. Oder bei Monaco. Und das sind einfach so Aspekte, die jetzt dann bei ihm halt noch so ein bisschen fehlen. Aber ich glaube, das könnte sich so ein Stück weit verschieben. Zumindest ist das, worauf ich mit am meisten gespannt bin, was sich Heinkes jetzt auch für die Rückrunde überlegt.
Ja. Wo es definitiv auch noch fehlt, ist das Ausspielen von Kontern von James. Da hat er noch ein bisschen Nachholbedarf. Das hat man gerade gegen Ende der Hinrunde gesehen. Aber mit dem Tore auflegen oder Chancen kreieren, sieht schon ganz gut aus. Da ist er jeweils der drittbeste Spieler bei den Torschussvorlagen und bei den kreierten Großchancen nach Ende dieser Hinrunde. Topspieler in diesen Kategorien aber jeweils bei den Torschussvorlagen noch Franck Ribéry und Thomas Müller bei den kreierten Großchancen. Aber James ordnet sich da sehr, sehr weit oben ein und eben viel besser, als man es vielleicht aufgrund der Kritik hätte denken können. Was ist denn der nächste Aspekt, über den du noch gerne sprechen würdest, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit durchführe und wir dann noch durch deine Punkte durchhuschen müssen?
Genau, Kitten hatten wir angesprochen, Zerrissenheit hatten wir noch angesprochen, was ich auch noch gerne...
Lies dich bitte wie eine Ausgabe von GZSZ. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Betrug, Insolvenz, Versöhnung.
Ja, wir könnten noch über Steuerskandale sprechen, über Gerichtsvorträge. Ich glaube, da ist relativ viel möglich. Nein, Aufbruch hatte ich jetzt noch drinstehen und da würde ich natürlich nochmal die Heinkesche Erfolgsserie anreißen wollen, die ja schon doch dazu geführt hat, dass Bayern defensiv stabiler steht. Das war sicherlich ein Problem unter Ancelotti, was sich immer wieder gezeigt hat, dass die Mannschaft ja die Abstände zwischen den einzelnen Teilen sehr weit auseinandergeklafft haben, Abwehr und Mittelfeld, dass das Pressing nur halbherzig war und häufig dazu geführt hat, dass innerhalb nach einem Ballverlust von 1-2 Sekunden eigentlich schon 5 Bayern-Spieler überspielt waren, die gegnerische Mannschaft in dem Mittelfeld einen Raum hatte, ja, eigentlich so groß wie das ganze Stadion, und die Mannschaft oder die Spieler von der gegnerischen Mannschaft auch mit Tempo auf die Abwehr zulaufen konnten, was gegen, auch wenn es relativ schnelle Spieler sind, Hummels und Boateng, nicht kompensiert werden konnte. Und da hat Heinkes schon angesetzt und hat das ganze System ein Stück weit stabiler gemacht. Das Pressing ist wesentlich effizienter über weite Strecken jetzt seiner Amtszeit. Und die gesamte Defensive ist zumindestens gut. Ich würde noch nicht sagen, dass es perfekt ist. Das hat man, um nochmal das DFB-Pokalspiel zu zitieren, gesehen. Es ist immer noch ein Stück weit konteranfällig. Es hat immer noch Schwachpunkte, auch auf den Flügelpositionen. Ist dann namentlich vielleicht Alaba mal zu nennen. Dann tendiert auch sehr, sehr schnell einzurücken und dann viele Räume für den Gegner zu öffnen. Aber ich sehe da relativ viele positive Ansätze, die ich jetzt mal positiv mitnehme in die Rückrunde und sage, das ist so ein Stück weit dieser Aufbruchsgedanke, der die Mannschaft und den Verein jetzt ein Stück weit auch tragen kann in der Rückrunde.
Ja, um das mit Zahlen zu untermauern, in den 10 Spielen unter Heinkes 4 Gegentore in der Bundesliga, in den zuvorigen 7 Spielen unter Ancelotti waren es 7, sind dann insgesamt 11, damit die beste Liga der Abwehr, insgesamt dann eine verschwindend geringe Anzahl an Gegentoren noch, aber das zeigt ja auch schon, auf welchem hohen Niveau man über den FC Bayern inzwischen spricht, auch wenn es um Defensivprobleme geht. Wie siehst du denn da die Innenverteidiger-Situation und auch die Rolle von Javi Martinez, bei dem man gar nicht mehr weiß, ob man von einem Innenverteidiger noch sprechen soll unter Heinkes?
Ja, das ist echt ein interessanter Aspekt. Das war eigentlich ja schon so eine Erfindung, muss man ja sagen, von Sagnol, der das eine Spiel als Interimstrainer gegen die Hertha ja auch Martinez schon auf der 6 gebracht hat. Ist sicherlich ein Aspekt, der dem Bayern-Spiel gut tut, weil Martinez unglaublich stark im Antizipieren ist. Er weiß genau, er liest das Spiel sehr gut, er weiß genau, was auf ihn zukommt, sowohl defensiv als auch offensiv. Er weiß ungefähr, wo muss ich mich positionieren, dass ich Gegenspieler in der Offensive vielleicht dazu nötige Positionen einzunehmen, die meine Mitspieler, namentlich vielleicht Thiago, James, Vidal, ein Stück weit ins bessere Licht drücken lassen. Aber natürlich auch defensiv, er ist unglaublich pressingresistent, wiederum kann aber auch selber sehr, sehr gut Bälle erobern, ist zweikampfstark, bringt eine gute Kopfballstärke mit. Ich glaube, das sind viele Gesamtpunkte, die es interessant machen, ihn im Mittelfeld einzusetzen. Und das hat sich ja auch für Heinkes, glaube ich, schon 2013 bezahlt gemacht. Und ja, wir haben jetzt so eine große Retrowelle gesehen, dann nehme ich das jetzt einfach an der Stelle auch noch mit.
Ja, vor allem finde ich, und deswegen stelle ich ja an dieser Stelle die Frage, es gehört auch ein bisschen zu diesem Punkt Aufbruch mit dazu. Eigentlich faktisch nicht so ganz, aber wegen dieser verklärten Erinnerung an 2013, wo eben Martinez als Sechser einer der ganz, ganz wichtigen Eckpfeiler in dieser sehr erfolgreichen Bayern-Mannschaft war, hatte man den Eindruck, Heinkes kommt zurück und macht das, was vor ihm, wie du ja schon richtig gesagt hast, eigentlich auch schon mal jemand gemacht hat. Da war es aber noch nicht so groß zitiert. Und dann war allen klar, naja, das muss ja funktionieren. Und das ist so, wie wenn Joachim Löw dann Philipp Lahm endlich wieder als Rechtsverteidiger ausstellt bei der WM und alle sagen, na Gott sei Dank hat das verstanden, jetzt läuft doch wieder alles. Und es fühlt sich irgendwie für den Fußballkonsumenten anders an, eben aus so einer erfolgreichen Vergangenheit heraus. Und da gehört ja irgendwie Martinez mit dazu. Das war so, so wie Jonker seinen Gomez-Moment hatte und seine Aufbruchstimmung beim VfL Wolfsburg. So war es bei Heinkes ja so ein bisschen mit Martinez auf der 6.
Ja, es ist halt dieses, du hast von diesen gute Zeiten, schlechte Zeiten Aspekt angesprochen und ich glaube, das passt halt sehr, sehr gut rein. Das ist so diese Feel-Good-Story, die dann einfach noch so mitschwingt. Ja, endlich ist Martinez wieder im Mittelfeld und dann gibt's auch noch so ein Spiel wie gegen Celtic, dann kann er dann auch mal aufrücken und einfach so eine Flanke reinköpfen und das fühlt sich alles so 2013 an.
Ja. Und das ist halt, jetzt was Gutes in dem Fall.
Und das ist an der Stelle eigentlich was Gutes. Ja, eigentlich ja schon. Also man will ja eigentlich irgendwie auch eine Weiterentwicklung sehen, akzeptiert aber einfach aufgrund des Erfolges, dass es jetzt doch wieder eher diesen Schritt zurückgibt. Und ich bin wirklich auf die Rückrunde gespannt, ob Heinkes da jetzt nochmal eine größere Adaption vornimmt oder ob er den Stiefel halt beibehält. Weil er ja, das fand ich eigentlich relativ interessant am Anfang, was man aber wenig jetzt gesehen hat in seinen 10-12 Spielen, die er jetzt gehabt hat, dass er schon es sehr, sehr interessant fand, auch mit Dreierkette zu spielen. Und er hat den Fußball in seiner Abwesenheit sehr genau beobachtet, sich nicht nur mit seinem Hund beschäftigt und den toten Kois, sondern er hat eben auch viel Fußball geschaut und die Dreierkette fand er schon sehr, sehr spannend. Und Bayern hat eigentlich auch das Potenzial oder auch die Spieler, um auch mal eine Dreierkette auszupacken, gerade auch vielleicht um noch mehr Mittelfeldpräsenz zu erzeugen. Und mich wundert so ein bisschen, dass er das so gar nicht dann aufgegriffen hat, obwohl es dann schon so prominent in einem Interview, ich glaube mit dem Kicker war es, ins rechte Licht gerückt hat. Und alle dachten jetzt, zumindest bei uns im Block, jetzt wird es ein, zwei Spiele dauern und dann werden wir auch mal die Dreierkette sehen, vielleicht irgendwie gegen Köln oder Frankfurt oder wie auch alle möglichen Mittelfeldteams halt in der Bundesliga aktuell heißen, dass man da zumindest ein paar Experimente sehen, aber davon hat er doch nie abgewichen und ist eigentlich immer bei seinem 4-2-3-1 geblieben, auch mit einem sehr, sehr starken oder kampfbetonten Mittelfeld, häufig auch so Kombinationen mit Martinez plus Vidal und vielleicht sogar noch Tolisso, gab es zumindest, glaube ich, in 3 Spielen, wenn ich mich richtig entsinne, was schon ein sehr, sehr zweikampforientierter, wenig spielerisch geprägtes Mittelfeld ist an der Stelle.
Ja, überall, wo der Name Vidal fällt, muss zweikampfgeprägt dann auch mitgesagt werden. Das gehört für sich genommen zusammen. Lenkt ja auch so ein bisschen einen Blick auf die Verpflichtungen zu dieser Saison hin. Also Corentin Tolisso hast du schon angesprochen. Niklas Süle, Sandro Wagner, jetzt perspektivisch, jetzt haben wir eine Antwort darauf, wer könnte mal spielen, wenn Lewandowski etwas auf der letzten Rille läuft, wie du es angesprochen hast. James haben wir schon kurz angesprochen und Sebastian Rudi kommt da ja auch noch mit rein. Wie bewertest du denn so die Neuzugänge und haben sie es schon geschafft, dem FC Bayern was zu geben, was vorher noch nicht da war?
Es ist echt eine sehr schwere Frage, weil man eigentlich auch so aus zwei Perspektiven gucken muss, nämlich wer hat auch den Verein verlassen an der Stelle. Ja. Dann ist Benatia zu nennen, da ist Douglas Costa zu nennen, da ist aber auch, und jetzt kommen eigentlich die richtigen Namen, Holger Badstuber zu nennen, Philipp Lahm und Xavi Alonso. Das sind eigentlich mehr oder weniger 2,5, 3 Stammspieler aus der ersten Elf, die den Verein verlassen haben. Und da ist aber jetzt von denen, die hinzugekommen sind, zumindest kein Spieler dabei, wo ich sagen würde, der hat diese 3 letztgenannten Spieler, wenn sie in Topform sind bei Badstuber, muss man natürlich irgendwo so eine kleine Klammer setzen, gedanklich, der diese Spieler ersetzen konnte. Lahm wurde im Endeffekt 1:1 durch Kimmich ersetzt, da wählte man den Weg der internen Lösung, was glaube ich aufgegangen ist, kann man an der Stelle sagen, was sich aber natürlich in den viel zu oft zitierten Topspielen, Champions League, Viertelfinale, Champions League Achtelfinale oder auch, jetzt sage ich mal, Pokalspiele wie gegen Leipzig, Dortmund, Schalkes, diese Topspiele dieser internen Bundesliga-Welt sich noch beweisen muss, was zumindest aber sehr, sehr gute Ansätze hat. Das ist vielleicht Punkt 1. Demzufolge hat dieser Kniff funktioniert, was, glaube ich, nicht wirklich funktioniert hat, waren jetzt die Verpflichtungen im Mittelfeld mit Rudi und Tolisso, die, glaube ich, mehr oder weniger so mitschwimmen, die sicherlich mal einzelne Spots hatten, einzelne Spiele hatten, wo sie wunderbar funktioniert haben. Tolisso hat ja auch 2-3 Tore gemacht. Rudi war am Anfang der Saison sehr, sehr stark, bevor er jetzt eigentlich, sage ich, seit dem Spätherbst, seit der letzten Länderspielpause im November eigentlich ein komplettes Loch gefallen ist und, will nicht sagen, keine Rolle mehr spielt, aber zumindest von Kaderplatz 12 bis 15 eigentlich zurückgefallen ist, vielleicht sogar auf 17 bis 20. Deswegen, ja, im Mittelfeld nicht so wirklich aufgegangen, sondern da sieht man eigentlich die alten Gesichter. Plus, und das ist jetzt vielleicht sogar mein aktuell bester Transfer, James Rodriguez, den ich vorhin schon angesprochen habe, der dem Bayern-Spiel zumindest offensiv eine neue Qualität bringt oder gibt. Und ja, Niklas Niki Süle. Das ist jetzt ein absoluter Insider, Niki Süle. Ja, ist zumindest auch noch eine positive Überraschung, weil er doch relativ viele Spielminuten sammelt. Manche Spiele echt okay ist, sicherlich aber auch noch so den einen oder anderen schwachen Moment hat, mal einen blöden Elfmeter, mal schlechte Zweikampfführung, sich aber doch schon sehr, sehr gut entwickelt und zumindest den Spielern Boateng, Hummels, die auch immer wieder mit kleinen Verletzungen oder mittelschweren Verletzungen zu tun haben und zu kämpfen haben, doch zumindest ein Stück weit Entlastung gibt und relativ viele Spielminuten bekommt.
Wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, und wo wir jetzt gerade schon über die Neuzugänge sprechen, mich würde einfach mal interessieren, so was von Sandro Wagner in der Rückrunde zu erwarten ist. Also wir sprechen jetzt natürlich jetzt über einen Winterneuzugang, aber ich habe mir da jetzt in der Woche so ein paar Gedanken gemacht und mir ist nicht so ganz klar, welche Rolle er überhaupt einnehmen wird, weil also wir wissen ja von Lewandowski, dass er eigentlich sehr selten verletzt ist, was ich eben auch, war eben in Dortmund ja auch kaum verletzt. Wie viele Spiele wird denn überhaupt Sandro Wagner dann so machen und was ist überhaupt von ihm zu erwarten, außer dieser einfachen Backup-Rolle?
Ich erhoffe mir das Kickersport-Zitat 2018 von ihm. Und das deckt, glaube ich, dann schon seine Rolle ab. Also ich erwarte nicht wirklich viele Spiele. Ich glaube auf Twitter, ich weiß nicht mehr, von wem es war, aber der Gag ging auf jeden Fall, glaube ich, auch mehrfach rum. Seine Rückennummer 2 sagt die Anzahl der Spiele, die er machen wird. Ich erwarte eigentlich nicht so viel. Er wird sicherlich Einsatzminuten bekommen. Ich glaube sogar, dass Lewandowski dann vielleicht gezielt mal draußen gelassen wird in einzelnen Partien, vielleicht in einzelnen Heimspielen vor einem Champions-League-Spiel oder nach einem Champions-League-Spiel auch vielleicht mal eine Komplettpause bekommt, so dass er einfach mal 5 Tage Pause hat und nicht nur 3 oder mal nur 30 Minuten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Sandro Wagner in der Rückrunde, sollte Lewandowski fit bleiben, mehr als 2 bis 3 vielleicht komplette Spiele macht. Und wenn die Spielsituation, um den Begriff auch nochmal zu bringen, es vielleicht erzwingt, dass nochmal ein 2. Stürmer eingewechselt werden muss, weil Bayern zum Beispiel zurückliegt, weil es irgendwie unentschieden steht und man das Spiel gewinnen will, dass man ihn dann nochmal bringt von der Bank, um einfach so eine 2. Option zu haben. Ob das jetzt taktisch so clever ist, 2 ähnlich gleiche Stürmer dann auf dem Spielfeld zu haben, das würde ich an der Stelle mal so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Aber ich sehe eigentlich keine ganz große Rolle für ihn in diesem Bayern-Kader, außer so ein bisschen das Maskottchen.
Aber meinst du, das sieht er anders? Ich meine, das ist ja so das, was du jetzt gesagt hast, ist ja das, was eigentlich so alle denken, mehr oder weniger. Meinst du, der sieht das auch so oder erhofft er sich eigentlich, die Rückrunde quasi durchzuspielen?
Ich glaube, er kennt seine Rolle. Ich hoffe es für ihn, dass er das auch so sieht, ehrlich gesagt. Das meine ich jetzt gar nicht. Also das klingt jetzt immer so negativ. Claudio Pizarro hatte die Rolle beim FC Bayern auch relativ lange inne und das hat da eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das ist nicht gänzlich verkehrt, so einen 2. Stürmer noch im Kader zu haben. Bayern hatte auch ein bisschen Pech in den letzten 2 Jahren, glaube ich, sogar hintereinander, dass Lewandowski in 2 sehr, sehr wichtigen Champions-League-Partien, glaube ich, das Hinspiel jeweils gefehlt hatte, wenn ich es recht im Kopf hatte. Genau. Und zumindest auch dann auch angeschlagen ins Rückspiel gegangen ist. Genau. Und ich weiß nicht, ob jetzt Sandro Wagner dann halt der mögliche Backup-Ideallösungskandidat dafür ist. Aber es gibt einen zumindest noch ein Stück weit mehr Planungssicherheit und vielleicht auch ein Stück weit mehr Vielfalt. weil das darf man an der Stelle natürlich auch nicht vergessen. Ein Robert Lewandowski wird eben auch nicht jünger und hat ja auch, wie Maurice ja schon richtig erwähnt hatte, auch in seiner Dortmunder Zeit eigentlich nie groß verletzungsbedingt gefehlt und auch einfach enorm viele Spiele abgerissen.
Ich möchte auch noch eine eigene Prognose abgeben. Für mich ist er mehr als nur Maskottchen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er von Beginn an 10 Spiele machen wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir es wesentlich häufiger sehen werden als in der Vergangenheit, dass Lewandowski mal in der 75. Minute ausgewechselt wird, auch wenn er das selber gar nicht gut findet. Denn es gibt immer wieder Partien, in denen sich Lewandowski so ein bisschen festgebissen hat und man auch den Eindruck von draußen hat, egal wie viele Torabschlüsse er jetzt noch bekommt, heute soll es irgendwie nicht sein. Manchmal wird er auch sehr gut von gerade physisch spielenden Verteidigern aus dem Spiel genommen. In der Bundesliga, in der Champions League geht er da dann mit ein bisschen mehr Einsatz manchmal auch dagegen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da immer mal wieder Heinkes sagt, okay, gut, jetzt bringen wir jemanden, der frisch ist, der gegen die Innenverteidiger, die sich da jetzt wirklich aufgerieben haben, vorgehen kann. Und für mich ist die größere Frage eher, wie lange braucht Sandro Wagner, um sich an das Spielen als Neuner bei den Bayern zu gewöhnen? Denn das ist ja das, was Lewandowski dem Spiel gerade geben kann, was eigentlich gar nicht per Definition zu seiner Rolle gehört, nämlich ganz viel auf den Flügel ausweichen, manchmal auch den Zehner spielen. Er hat einfach gerade mit Müller hat ein sehr, sehr gutes Verständnis, wann der Ball mal prallen gelassen wird, wann er auch den Diagonallauf machen soll. Wenn hinten nämlich zum Beispiel Boateng mit dem linken Fuß ausholt, dann ist Lewandowski schon die ersten 2 Schritte gelaufen und der Verteidiger hat es oft noch gar nicht gemerkt. Das sind eher so Details, da bin ich gespannt drauf, wie lange Sandro Wagner braucht, das alles zu lernen. Da wird man vielleicht hin und wieder noch merken, ah, der ist noch nicht richtig angekommen, steht mal im Abseits oder das Timing passt nicht oder er lässt prallen oder sucht den Abschuss, wo die andere Option vielleicht die bessere gewesen wäre. Aber ich könnte mir schon echt gut vorstellen, dass wir Wagner viel häufiger auf dem Spielfeld sehen, nicht mehr 90 Minuten, aber auf dem Spielfeld, als man jetzt so kolportiert. Und das mit der Rückennummer 2, mit der Anzahl der Spiele, da würde ich Haus und Hof dagegen setzen. Glaube ich nicht.
Ja, also sagen wir mal so, die vielleicht sind wir bei 2 Startelf-Einsätzen plus Summe X und da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen uneinig, ja. Die ja noch on top kommen, die er aufgrund von Einwechslung dann spielt, wenn das Spiel halt schon entschieden ist. Und da dreht sich halt auch so, oder schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu der vorigen Diskussion, die wir hatten, dass es eben sehr, sehr oft auch fehlte bei Bayern, dass die Spiele da der Sack zugemacht wurde.
Genau.
Es sind viele Spiele unter Heinkes sind einfach nur mit einem 1-Tore-Vorsprung zu Ende gegangen. Wenn Bayern jetzt mal 2-0 führt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass dann einfach auch mal gesagt wird, ja, jetzt gehst du mal raus. Das kann natürlich auch mal sein, dass nicht Lewandowski ausgewechselt wird, sondern auch einen Müller oder auch einen Ribéry und der dann einfach mit mehr oder weniger verkappten 4-4-2 spielt und dann Lewandowski so ein bisschen hängen dankiert. Das kann ich mir auch noch vorstellen, aber das wird sich so ein bisschen zeigen dann an der Stelle.
Ja, und ich glaube, egal wie professionell die Einstellung von Robert Lewandowski sicher ist, es schadet nie, wenn man einen direkten und klaren Konkurrenten hat, gegen den man anspielt und antrainiert. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich's verändert. Und wenn irgendjemand sowohl die Ellbogen als auch das Selbstbewusstsein hat, um beim FC Bayern in der Kabine nicht den Kopf einzuziehen, wenn es darum geht, wer jetzt den längsten hat, vervollständigt den Satz. Das wäre die Chance gewesen, dass jetzt jemand von euch irgendeinen Gag-Namen reingeworfen hätte. Aber dafür seid ihr viel zu gut erzogen. Das finde ich auch gut so. Zerrissenheit.
Wie heißt eigentlich der neue Kicker von den Rams?
Soll ich es beantworten? Nein.
Doch, du musst es, glaube ich, beantworten. Wir sind hier im Rasenfunk.
Nein, das möchte ich jetzt nicht aussprechen.
Ich würde es gern wissen.
Ja, google es mal bei Pornhub. Also will jetzt keiner hier sagen, ne? Okay.
Nein, wir sind alle gut erzogen.
Also ich zwar auch, ich würde es aber trotzdem sagen, aber ich weiß es einfach nicht.
Okay, genug der Insider. Wir hatten Zerrissenheit, Kitten, Aufbruch, fehlen noch 2. Wohin willst du uns jetzt noch führen, Christopher?
Einen Punkt würde ich vielleicht an der Stelle doch mal sagen, du hast jetzt die Transfers schon angesprochen und diese Transfers hätte ich jetzt so ein bisschen in die Kategorie Umbruch gepackt. Mhm. Wir sehen eine Umbruchsaison beim FC Bayern. Alonso ist raus, Philipp Lahm ist raus, das sind so 2 Schlüsselspieler. Mit Salihamidzic gab es einen Umbruch auch in der Sportdirektionsebene, was ich sehr, sehr bemerkenswert und interessant fand. Unter dem Aspekt, dass Sommer ja aufgehört hat und ja dann beim FC Bayern die Meinung vorherrschte, wir brauchen da niemanden, wir lösen das intern und verteilen die Aufgaben so ein bisschen parallel. Und wir jetzt sehen, dass das nicht funktionierte und mit Salihamidzic jetzt jemand kam, der jetzt doch schon relativ viel Verantwortung bekommt. Und ich bin gespannt, wie er diesen Umbruch, der innerhalb der Mannschaft jetzt ansteht, versucht zu managen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da haben wir so ein paar Ansätze nur gesehen und viel, ich nenne es jetzt mal leicht negativ, ist aber gar nicht so gemeint, viel Lobhudelei auch von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß gehört, im Sinne von unglaublich fleißig und eine sehr, sehr starke Arbeitsmentalität und bringt sich gut ein. Man aber natürlich noch so ein bisschen abwarten muss, welches Wirken jetzt so wirklich dahinter steht, welche Ideen, welche Philosophie Salihamidzic umsetzen will, weil das ein...
Und ob seine eigenen sind, oder?
Ja, unter anderem, sehr gute Frage. Aber da zumindest so ein paar Aspekte, glaube ich, eine Rolle spielen, die diesen Umbruch, der einfach ansteht, Mannschaft, aber natürlich jetzt auch wiederum Trainer, weil das Problem mit dem Trainerstuhl hat man ja auch nur kurzfristig gelöst zumindestens. Es einfach jetzt auch darum geht, in den nächsten 6 Monaten auch diesen gewissen Umbruch dann noch zu moderieren.
Das ist ja
da so, bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher.
Das ist ja die interessante Situation, dass wir zumindest Stand Dezember 2017 sowohl bei Borussia Dortmund als auch beim FC Bayern die Situation haben, ab Sommer neuer Trainer. Und jetzt die große Frage, vielleicht auch das Wettrennen, wer soll es jeweils bei den Vereinen machen? In welche Richtung glaubst du denn, wird das gehen? Also mit Jupp Heynckes hatten wir den Retro-Trainer mit Wohlfühlatmosphäre, also so ein bisschen wie ein N64. Und die Kandidaten, die so im Raum stehen, da brauche ich jetzt die Namen nicht nochmal neu nennen, aber was ist so dein Gefühl, wenn man jetzt die Führungsetage vom FC Bayern danach fragen würde, wie soll euer Verein denn spielerisch, fußballerisch aussehen in 2-3 Jahren? Was wäre die Antwort drauf, außer viel Titel?
Ich glaube, sie haben keine Antwort darauf. Also wirklich jetzt. Ich glaube, dass man so ein bisschen verpasst hat, so eine eigene Vision und eine eigene Idee von dem Fußball oder von dem Fußball, den man spielen will, auch von der Kaderzusammenstellung her, wie man das Ganze perspektivisch auch entwickeln will. Also man plant ja nicht einen Kader nur für einen bestimmten Trainer, sondern man hat ja auch eine größere Philosophie, weil im Regelfall bleiben die Spieler ja auch länger als der Trainer. Und das hat man so ein bisschen verloren in den letzten 2-3 Jahren. Also man hat natürlich noch diesen sehr, sehr starken Flügelansatz, dieses 4-2-3-1, 4-3-3-System. Aber die Zeit von Ribéry und Robben geht zu Ende und jetzt muss einfach so die Entscheidung getroffen werden, soll es jetzt weitergehen mit einem sehr starken Flügelaspekt, dann ist man zwangsläufig dazu genötigt, viel Geld zu investieren, ja, um diese Position adäquat nachzubesetzen, oder Alternative ist, man überlegt sich etwas Neues und da sehe ich jetzt so ein bisschen die Rolle von Salihamidzic, indem er vielleicht auch dieses Neue mitentwickelt und mit eine Idee prägt. Ich bin aber, wie gesagt, sehr unsicher, ob er das kann, einfach weil seine medialen Auftritte zumindest immer etwas unglücklich daherkommen. Und ja, es wäre, glaube ich, ein neues Rasenfunkformat. Man könnte so den Phrasenfunk aufmachen und dann einfach so hintereinander Spots von Salihamidzic bringen, weil sie doch in weiten Stellen sehr, sehr inhaltsleer wirken und man natürlich dann als Außenstehender wenig Fantasie entwickeln kann, wie soll eher jetzt eine größere Idee, Philosophie innerhalb des Vereins tragen und auch verkaufen können.
Ja, ich meine, solange es nur Außendarstellung ist, ist es egal. Dann darf er in Phrasen reden, wie er will. Aber genau das, was du sagst, es ist schwierig, dann sich vorzustellen, was denn so intern in seinem Kopf vorgeht und was er da auch wirklich tut. Und dann ist auch die Antwort auf die Frage Flügelfokus ja oder nein wirklich schwierig. Denn das Zentrum machen ja alle Gegner eigentlich ganz gut dicht, da darauf beruht der moderne Fußball, dass das Zentrum dicht gemacht wird, weil daraus entsteht die höchste Torgefahr und dann hat man verschiedene Mechanismen gefunden, das zu umgehen oder da dann doch wieder neue Schwerpunkte zu setzen. Da wurde irgendwann mal ein Pressing eingeführt und Umschaltsituationen waren auf einmal wichtig oder eben man hat Lösungen gesucht, es über den Flügel dann zu schaffen, da Überzahlsituationen zu schaffen durch Spielverlagerungen, durch Asymmetrien in der Aufstellung, durch gezielten Spielaufbau. schwierig, schwierig da auch so eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, weil es steht und fällt ja auch wieder mit der Qualität der Spieler, die halt bei einem FC Bayern einfach höher sein muss, gemessen an den eigenen Ansprüchen, als bei anderen Vereinen. Da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht die Philosophie etablieren und ich wüsste auch nicht, mit welchem Trainer ich in die neue Saison gehen würde.
Und ich glaube, das ist ja, es ist auch noch nicht entschieden, nichts. Ich glaube, man ist sich da wieder auch sehr, sehr uneinig. Uli Hoeneß kokettiert zumindest, um es mal wohlwollend zu formulieren, dass Jupp Heynckes ja doch noch ein Jahr ranhängt, was er.
Ja gut, dann lass es doch klären. Dann mache ich jetzt hier mal eine Abstimmung. Jetzt sollen wir bitte alle die Hand heben, die sagen, Jupp Heynckes soll bleiben. Maurice, Carsten, hebt mal, sag mal kurz, wie es ist. Soll er bleiben?
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Ihr seid so, ihr und deswegen seid ihr nicht in irgendwelchen oberbayerischen Bayern-Fanclubs. Was ist denn das? Ich habe eindeutig.
Aber nur die Frage, deswegen. Die, ansonsten passt eigentlich alles, aber ich, deswegen.
Ich habe die Frage so gestellt, dass jeder, der unter einer CSU-Regierung aufgewachsen ist, weiß, ich habe jetzt keine eigene Meinung zu äußern, sondern zu sagen, ja, du hast recht, lieber Redner.
Aber Max, denk doch mal an den Hund.
Ich denke an wenig anderes als an den Hund von Jupp Heynckes. Dem geht's doch auch herausragend. Wenn du wüsstest, wie schön man hier mit Hunden leben kann. Na gut, dann gut, lassen wir das
Thema. Aber ja, Jupp Heynckes lächelt das ja zumindest mit einer rheinländischen Gelassenheit irgendwie noch weg. Aber sicherlich ist das so eine Frage, die im Raum steht. Es kann natürlich auch in gewisser Weise ein Ablenkungsmanöver sein, indem man sich da so ein bisschen noch eine Ruhe erkaufen will, weil man einfach ja, wie gesagt, schon leicht damit kokettiert, dass Heynckes ja vielleicht doch weitermacht und man jetzt im Januar oder im Februar dann irgendwie, wie damals mit Guardiola, dann irgendwie so eine Lösung aus dem Hut zaubert und sagt, der wird's jetzt. Ich tue mich aktuell dann noch relativ schwer, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach auch ein Trainer wiederum aus dem Ausland wird und dass gar nicht so die hochgehandelten Namen Tuchel / versus Nagelsmann, dass es nur zwischen den beiden irgendwie so ein Wettrennen gibt, sondern dass da sicherlich auch der ein oder andere Name irgendwo sicherlich auch im Hinterkopf ist, der jetzt auf dieser Shortlist eben nicht genannt wird.
Also wenn wir wirklich den alten FC Bayern jetzt wieder haben, dann wird es so laufen, man holt jetzt irgendjemanden und sagt, das ist der geilste Typ der Welt, dann spielt irgendjemand mit seinem Nationalteam eine gute WM und dann wartet man darauf, dass man den ehemals geilsten Typen der Welt absägen kann und zum Winter holt man dann den, den man im Fernsehen beobachtet hat bei 3 Spielen, die der in der Vorrunde gemacht hat mit, keine Ahnung, Island. Was ist denn dein letzter Punkt zum FC Bayern?
Ja, Zerrissenheit, Kitten hatte ich, Aufbruch hatte ich, Umbruch hatte ich. Und der letzte Punkt, den ich jetzt einfach nochmal ansprechen wollen würde, den wir aber, glaube ich, in den ganz vielen Teilaspekten runtergerattert haben, ich hatte es die Wohlfühloase genannt. Wohlfühloase in dem Sinne, dass der FC Bayern wieder der Verein geworden ist, der alle ins Herz nimmt und der jeden an die Hand nimmt, der irgendwann mal einen Vereinsausweis oder einen Arbeitsvertrag vom FC Bayern irgendwie in der Hand gehabt hat. Was meine ich damit? Es ist irgendwie diese Rückkehr von vielen alten Gesichtern an die Säbener Straße, die wiederum in Verantwortungspositionen reinspringen. Sei es jetzt Hermann Gerland, sei es natürlich Jupp Heynckes in vorderster Front, Müller-Wohlfahrt hast du auch schon angesprochen, aber auch Uli Hoeneß, das sind sehr, sehr viele Aspekte, wo es gefühlt irgendwie wieder so einen kleinen Schritt zurück gibt, weil man sich doch ja Mitte der 10er Jahre schon sehr, sehr weit entwickelt hat und auch einen Fokus darauf gelegt hat, für die jeweilige Position, die da irgendwie zu besetzen ist, den bestmöglichsten Kandidaten, den man bekommen kann, dass man den da auch hinsetzt. Sei es jetzt als Mannschaftsarzt, sei es jetzt als Physiotherapeut, sei es als Ernährungsberater. Und jetzt hat man halt wieder so diesen kompletten Turnaround eingelegt, dass es jetzt wieder in die Richtung geht. Wir sind halt wieder der familiäre FC Bayern und nicht so sehr dieser Großkonzern. Und wir wollen irgendwie uns wieder alle so ein bisschen an die Hand nehmen und lieb haben. Und das ist halt so ja ein Aspekt, den ich sehr, sehr spannend finde.
Aber dann wissen wir doch auch, wer Trainer wird. Ist ja ganz einfach. Mehmet Scholl. Der muss es ja dann quasi werden. Oder halt doch Nico und Robert Kovac gemeinsam. Aber dann kann es ja nur jemand werden mit Stallgeruch, dem berühmten Stallgeruch, wo ich mich immer frage, nach was riecht man da eigentlich, wenn man Bayern-Stallgeruch hat? Hugo Boss oder keine Ahnung.
Ja, wenn man das jetzt aus Schalke oder Dortmund Perspektive, dann würden mir viele andere Adjektive einfallen. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Wenn dieser Stallgeruch dann doch so ein aktuell so eine exponierte Rolle einnimmt, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass vielleicht auch so ein Typ wie Niko Kovac schon auch eine Rolle spielt, auch wenn man sich das irgendwie nicht so wirklich vorstellen kann. Aber er hat halt dieses Prädikat, er hat schon mal beim FC Bayern gearbeitet, er weiß, wie dieser Verein tickt, und das scheint aktuell eine enorm große Wertschätzung innerhalb des Vereins zu haben, die mich zumindest von außen betrachtet immer etwas überrascht.
Und wie bewertest du das? Denn das, was du dann als Wohlfühloase beschreibst, da kenne ich einige Leute, die würden sagen, die fühlen sich da sehr, sehr unwohl dabei, das Gefühl zu haben, dass man hier wieder zu alten Zeiten zurückfindet, wo der FC Bayern noch weniger geführt wurde wie ein globales Unternehmen mit einem sportlichen Auftrag und eher wie ein, ja, manche würden sagen, Kegelclub, Traditionsmannschaft, irgendwie sowas.
Ich glaube, man verpasst also, man muss, glaube ich, den Mittelweg suchen. Es ist halt irgendwie dadurch, dass es immer noch eine Sportmannschaft ist, sind einfach noch Dinge abseits von irgendwelchen Zahlen und Großkonzernen wichtig. Nichtsdestotrotz, um diesen Erfolg, den man sich aber irgendwie, ja, den man erreichen möchte, erzielen möchte, braucht es dann doch wiederum an einzelnen Stellschrauben, dann hin und wieder dann doch so einen Typen oder ja, auch eine Frau oder wer auch immer, eine Person, die Reibungspunkte erzeugt. Und ja, du hast es vorhin bei Sandro Wagner versus Lewandowski schon angesprochen, dass es da auch vielleicht noch Reibungspunkte gibt. Und ich finde das so extrem spannend, wenn man Matthias Sammer sieht in den Eurosport-Übertragungen am Freitagabend. Das ist eine Person, die zerlebt die Zerreibung. Am schönsten ist man in den Halbzeitanalysen, wenn er an der Taktiktafel steht und man hat das Gefühl, am liebsten möchte er runterspringen, nicht nur eine Mannschaft coachen, sondern beide. Und möchte sie gegeneinander aufhetzen und
den einen will er die Lösung geben und den anderen wird er sagen, also hört mal gut zu, die anderen werden jetzt so umstellen, ihr müsst so reagieren. Ja.
Genau, also so ein Ein-Mann-Schachspiel, ja. Also er springt von Schwarz zu Weiß und von Weiß zu Schwarz und es entwickelt sich das krudeste Spiel. Aber so jemanden brauchst du vielleicht auch an einen oder anderen Positionen innerhalb des Vereins, und das geht dir natürlich so ein Stück weit verloren, wenn du einfach nur zu sehr auf diese Wohlfühloase setzt. Und da bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil zum Beispiel auch Philipp Lahm ja lange Zeit auch im Gespräch war für die Rolle, die jetzt Hasan Salihamidžić ausführt, und man ihm ja zumindest ein Stück weit Distanz nachgesagt hat, in dem Sinne, dass er sich nicht alles gefallen lässt oder dass er nicht der Vereinsführung nach dem Mund redet, was man so salopperweise sagen würde. Ich glaube, der ja auch schon eine eigene Meinung hat und die dann auch versucht, offensiv zu vertreten, zumindest innerhalb von geschlossenen vier Wänden. Und das ist halt ein Aspekt, den ich noch sehr, sehr interessant finde und wo es, glaube ich, auch die Bewertung dann vielleicht nicht im Rasenfunk Royal zum Saisonende geben wird, sondern vielleicht auch erst wiederum in ein oder zwei Jahren.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und an der Stelle von Maurice wäre ich bei Matthias Sammer ganz, ganz fickrig geworden. Und damit hätte ich jetzt doch nochmal auf den Kicker der LA Rams angespielt, nachdem ihr euch da schon im Chat so drüber amüsiert habt. Aber Matthias Sammer würde ich ja, wenn ich jetzt Borussia Dortmund wäre und ja ebenfalls suche, und jetzt geht's mir gar nicht nur um Trainer, der kann eine beliebige Funktion haben, der kann auch als Platzwart, glaube ich, einen Verein besser machen. Da würde ich ja mal zumindest mal anklingen und sagen, na, Matze, wir zwei, wir hatten so gute Zeiten.
Also ich glaube tatsächlich, dass jetzt im Übergang von Peter Bosch zu Peter Stöger, was man so gehört hat, schon ein Thema war. Aber Matthias Sammer gerade nach der Zeit mit seinem krankheitlichen Ausfall dort, mit seinem krankheitsbedingten Ausfall, da das für ihn einfach auch nicht in Frage kam. Also ich staune selbst, was heißt staunen? Die Eurosport-Halbzeitanalysen von Sammer sind wirklich also mit das Beste, was so im Fußball, in Fußballberichterstattung so momentan stattfindet.
Wenn der das zu jedem Spiel macht, kann ich den Rasenfunk abschließen und sagen, hier, richtig, nehmen Sie den Schlüssel.
Ja, richtig. Also nee, also das wäre auch so, war auch sofort, nachdem es klar wurde, dass man sich von Peter Bosch trennen wird, sofort Matthias Sammer kam eigentlich ziemlich schnell, kam der Gedanke auf, aber da muss er wohl relativ zügig signalisiert haben, dass das für ihn nicht in Frage kommt.
Na gut.
Vielleicht will er einfach auch noch eine zweite Mannschaft, vielleicht mit Schalke zusammen noch trainieren, parallel. Ja. Da würde sich der Kreis dann doch wieder ein bisschen schließen mit den schwarzen und weißen Steinen beim Schachspiel.
Ja. Ja, könnte man sich tatsächlich halbwegs vorstellen. So, Christopher, jeder Gast soll mir die Hinrunde seines Vereins oder ihres Vereins in einem Song beschreiben. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Du darfst es auch gerne ansingen.
Ich habe mich für den Klassiker Gute Freunde kann niemand trennen entschieden.
Ja, okay, gut, das passt natürlich irgendwie ganz gut. Das ist wahr. Ja, ich glaube, das können wir sogar unkommentiert stehen lassen. Nach dieser Stunde Blick auf den FC Bayern, da wird jeder verstehen, worum es geht. Die Frage ist so ein bisschen, wie schlagen wir jetzt den Bogen zum FC Schalke 04? Denn da hat es mit den guten Freunden, die getrennt wurden, ja durchaus einige Beispiele gegeben, wo man gesehen hat, da kam es zu einigen Scheidungen vor dieser Saison und es sollte aber nicht zum Schlechten sein, zumindest zum Zwischenstand der Hinrundentabelle 2017, Carsten. Schalke auf Platz 2 mit 30 Punkten, 28 erzielten Toren, 21 kassierten, einem neuen Trainer und einem nach Italien abgewanderten Kapitän. Darauf habe ich jetzt gerade so ein bisschen angespielt.
Ja, krass, oder? Ich bin immer noch sehr begeistert. Ich gucke mir die Tabelle, manchmal gucke ich es mir einfach nur an.
Das kennt man ehrlich gesagt gar nicht mehr als Bayern-Fan. Naja, wobei, andererseits, hat es nicht auch euer Manager Heidel rund um den 17. Spieltag gesagt, man muss schon auch dazu sagen, nur 4 Punkte zwischen Platz 8 und Platz 2?
Ja, klar. Also das, was jetzt die Aussage davon ist, ist ja eine ganz andere Frage, ne? Also Tabellenzweiter, aber so wie die Tabelle ja gerade sich aufdröselt, das hat ja eigentlich gar keine Aussage. Also zwischen Platz 2 und 3 und der Vergleich dann zwischen Platz 1 und 2, das ist ja fast lächerlich. Also deshalb, die Zahlen darfst du dahinter nicht so genau angucken, aber einfach nur so auf die Tabelle gucken ist schon hübsch.
Gutes, glaube ich. Wie willst du uns denn durch diese Hinrunde durchführen? Was sind denn deine 5 Aspekte oder womit möchtest du anfangen?
Meine 5 Aspekte? Willst du sie alle direkt hintereinander? Oder?
Wie du es gerne hast. Da richte ich mich ganz nach dir.
Salami-Taktik. Also, pass auf, ich sag dir die Punkte und ihr sucht euch aus, womit wir anfangen.
Okay, auch sehr schön.
Tedesco, Konter, Ballbesitz, Meier und Derby.
Ich glaube, den Maurice müssen wir nicht fragen.
Ich möchte gerne mit dem Derby anfangen.
Du meinst mit dem gefährdeten, klaren 4-4-Sieg?
Nee, ich kann mich an dieses Spiel einfach nicht erinnern.
Also ich würde auch gerne mit dem Derby-Sieg anfangen, einfach nur, dass wir jetzt so ein bisschen Stimmung reinkriegen.
Ja, finde ich auch. Ihr dürft auch gerne zur Auflockerung nochmal das vorlesen, was ihr in den letzten Minuten im Chat geschrieben habt, als der Christopher und ich versucht haben, irgendwie den FC Bayern zu analysieren. Apropos Stimmung. Also, es gab da ein Derby. Was ist denn damit gemeint? Habt ihr gegen Rot-Weiß Essen gespielt?
Na, das Derby natürlich. Also eigentlich ist ja selbst das Derby in England nur eine schäbige Kopie des Ruhrgebiets-Derby mittlerweile.
Mhm. Und ist da irgendwas passiert, an das man sich erinnern müsste?
Da ist da hat einer eine gelbe Karte nicht gekriegt, die er hätte eigentlich kriegen sollen, glaube ich. Aber ansonsten wurde da nicht viel diskutiert. Spektakulär. 4-4 ausgegangen, hat sich für die eine Mannschaft, glaube ich, angefühlt wie ein 17-0 Sieg und für die anderen eher wie eine 17-0 Niederlage. Das war ein Spektakel. Wie hast du das denn so erlebt, Maurice?
Also es war ehrlich gesagt rein von der Empfindung her genau so. Das hat wirklich echt reingehauen. Gerade auch, weil, wenn wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, es eben schon viele, viele sieglose Spiele vorher gab und man so gedacht hat, okay, das ist jetzt das Derby, so diese typische Phrase, dass quasi das Derby seine eigenen Gesetze hat und man vielleicht daraus neue Motivation schöpfen kann für den weiteren Verlauf der Saison. Dann fängt es so super an und es steht halt 4-0. Und der Rest ist dann halt furchtbar, einfach nur furchtbar.
Ja, das war bei mir irgendwie andersrum.
Das ist ja komisch. Ich fand auch den Postillon-Artikel dazu sehr gut. Dortmund-Fan sieht sich das sieht sich das Derby verkehrt herum an, um eine Aufholjagd seiner Schwarz-Gelben zu bejubeln. Aber lass mal von dem Einzelspiel, an das sich ja sicherlich jeder und jede noch erinnern wird, ein bisschen loskommen und quasi darüber sprechen, was hat denn das für eure Saison gemacht? Ich hatte von außen betrachtet den Eindruck, das war nicht nur ein historisches Ergebnis und ein Spiel, was halt jeden irgendwie mitgerissen hat, der sich irgendwie nur entfernt für Fußball interessiert, sondern es war auch so ein erstes richtig dickes Ausrufezeichen von Domenico Tedesco und so ein bisschen die Krönung eines sehr, sehr guten bis dahin Saisonverlaufs. Und da würde ich sogar mit einberechnen, auch wenn das Maurice sicherlich ein bisschen wehtut, dass zu diesem sehr guten Saisonverlauf auch gehörte, dass genau in der Nachbarschaft gar nichts mehr zusammenging und bei euch in dieser Phase der Saison irgendwie alles geklappt hat.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass das Derby halt eigentlich so eine Zwischenkrönung war von dem, was die ganze Zeit schon passiert ist. Es hat sich viel getan auf Schalke irgendwie. Wurde da von Spiel zu Spiel wirklich, hast du eine klare Entwicklung gesehen, im Prinzip das, was der Christopher gerade gesagt hat, was da so ein bisschen vielleicht fehlt oder was jetzt die große Frage für die Zukunft ist, wie passiert das da, das ist ja die Frage, die sich Schalke, also die ich mir zumindest schon einige Jahre gestellt habe und die wurde nie so richtig beantwortet bis zu dieser Saison. Mhm. Und das war halt wirklich toll anzusehen, aber das war halt waren zum Teil kleinere Schritte, manche waren auch schon ein bisschen größer, aber viele Leute haben es halt nicht so wahrgenommen, weil es dabei wenige, ja, also insgesamt in der Hinrunde hat ja jetzt, sagt Tedesco, glaube ich, selber auch gerne, dass Schalke jetzt kein Verein ist, der seine Gegner irgendwie aus der Halle schießt. Sondern es wurden dann mal, es wurde halt viel gewonnen oder manchmal auch glücklich, manchmal auch unentschieden und das manchmal auch glücklich, aber es gab halt immer die passenden Ergebnisse und das war halt mit diesem Spiel, was natürlich alle auch schon als verloren erlebt haben nach 20 Minuten, 25 Minuten, was war das? Das war ja klar, also es war uns ja, ne, allen auch klar, scheiße, das ist ein ganz bitterer Tag. Es gibt unfassbar viele Geschichten von Menschen, die halt dann irgendwie den Fernseher ausgemacht haben oder irgendwie was anderes gemacht haben und sich hinter in den Hintern gebissen haben. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von meinem Podcast-Kollegen, dem Pepo übrigens, wie er vorm Stadion stand und dann nicht reingekommen ist, trotz Karte, weil er es sich zu gut hat gehen lassen da draußen und das Leben zu gut genossen hat und dann hat er ein Stadionverbot gekriegt wegen Rauschmittel oder sowas.
Ungelogen. Nein. Ich habe noch nie so oft während eines Podcasts, den ich gehört habe, laut Nein vor mich hingesagt. Ich konnte es nicht fassen, dass das ernsthaft passiert ist.
Also um das jetzt nicht, dass irgendwie wilde Sachen gedacht werden. Also er hat halt vorm Stadion gekifft. Er hat gerade wirklich so ein richtig wunderschönes Wochenende gehabt und
10
hat
sich Meter sehr drauf von gefreut. Bullen entfernt.
Genau. Und dann wurde er halt eingesammelt und durfte seine Karte halt nicht mehr nutzen. Naja. Ja, aber solche Geschichten gibt's halt viele, ne? Also da gibt's halt viele.
Nee, die gibt's nur im Fußball.
Das stimmt natürlich.
Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst, genau. Und deswegen war es quasi so die Krönung dessen, was die ganze Zeit schon passiert ist, nämlich das Spielglück und aber auch das Spielvermögen. Also es war jetzt nicht pures Glück, aber es kam halt immer beides zusammen in vielen Spielen. Das kam halt, das ist da kulminiert in diesem 4:4.
Genau. Ja. Und zwar dann natürlich mit einem heftigen Höhepunkt in der 90+4. Minute. Das war natürlich ja unfassbar. Also sowas, ich weiß noch, ich glaube beim 3-0 habe ich irgendwie getwittert, so, dann gewinnen wir halt 4-3. Und ich habe mich halt selber darüber kaputt gelacht, ne, aber dann haben ja noch ein viertes Tor gemacht und dann war das nichts mehr mit dem Gewinn. Aber das ist halt schon ja unfassbares Erlebnis natürlich. Also wenn du sowas dann noch irgendwie ja auch nur ein Unentschieden und das ist natürlich, gibt auch nur einen Punkt. Aber das ist natürlich emotional irgendwie der größte Sieg der Saison jetzt schon.
Das Schlimme ist tatsächlich, dass ich den Eindruck hatte, also es spiegelt halt auch so ein bisschen die Saison des BVB wieder, dass selbst nach dem 4:0 irgendwie dieses Gefühl nicht da war. Also ich erinnere mich in den letzten Jahren, da wäre so vom Gefühl her alles sicher gewesen, wenn das Ding 3-0 oder 4-0 steht. Aber ich, also selbst als das erste Gegentor fiel, habe ich schon so das Gefühl bekommen, oh, irgendwie, es könnte jetzt auch gerade mit den Spielen, die da vorgespielt wurden, es könnte jetzt tatsächlich nochmal kippen. Und aber so recht fassen konnte ich es dann trotzdem nicht.
Ja, vor allem so einfach wie das erste Gegentor fiel. Langer Ball auf Burgstaller, Kopfballtor. Fertig. Und danach noch große Chancen, ein bisschen Pech gehabt, auch mit zurückgenommenen Abseitstoren und so weiter. Aber das war eigentlich das, wo ich mir dachte, oh, das war jetzt viel zu einfach. Da musste ja Schalke, doof gesagt, nicht mehr wirklich viel für machen, für dieses Tor. Das, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, an diesem Tag haben viele Leute den Kicker der LA Rams beschworen im Stadion. Und zwar auf beide.
Ich habe übrigens rausgefunden, wie der heißt. Sam. Zumindest mit Vornamen.
Genau, aber der Nachname reimt sich auf Kicken.
Ja. Was ja eine schöne Frage in dem Zusammenhang ist mit dem Spiel, die wurde ja auch bei euch im Vorbereitungsforum, wie heißt es, gestellt?
mitmachen.rasenfunk.de, genau.
Genau, richtig, da. Was ist denn da bei Schalke los, weil es zwar natürlich jetzt gefeiert wird, aber irgendwie werden ja diese vier Tore am Anfang sauber wegmoderiert. Und das ist halt tatsächlich so, also als ich das Spiel gesehen habe, auch live und gerade beim Derby, ne, bist du ja schon ein bisschen emotionaler auch gerne mal dabei, glaube ich, dass halt diese ersten vier Tore, die klar war Dortmund in der ersten halben Stunde schon deutlich überlegen und klar hat Dortmund da auch wirklich einiges gezeigt, aber trotzdem waren ja diese Tore eigentlich ein Witz. Also die schießen halt zweimal aufs Tor und kriegen irgendwie und plötzlich steht's 4-0 gefühlt. Und das war so irgendwie als Schalke hast du dich da gefühlt wie im falschen Film. Also es war so, okay, klar können die viele Tore machen, aber irgendwie, hä, was ist denn da jetzt los und was passiert denn da? Und die Schalke haben dann ja versucht, das irgendwie über sehr aggressive Zweikämpfe in der ersten Hälfte irgendwie noch dann wieder aufzuholen oder zumindest ihren Frust freizulassen. Aber es war halt alles so, was geht denn da für im Film gerade, hä? Und was, wieso ist denn das jetzt ein Tor? Und was, da war doch jetzt nicht mehr und plötzlich
und sowas, steht ein. Ja. Mhm.
Ja, solche Sachen. Und dann, das ist schon schräg. Und das fängt natürlich schon beschissen an, weil du halt eigentlich dachtest, dass die Schalke Endverteidigung gerade, also die letzten Jahre pauschal, aber jetzt auch besonders die Saison, auch wenn ich da jetzt gerade mit den beiden unpassendsten Gesprächspartnern hier sitze, aber eigentlich halt sehr stark ist und eigentlich echt defensiv kann man sich bei Schalke eigentlich nicht beschweren. Und dann sowas innerhalb von kürzester Zeit, also die Tore sind ja auch echt nah hintereinander gefallen, war es irgendwie innerhalb von 10, 15 Minuten oder so.
12., 18., 20. und 25. Und dann stand es 0-4. Naja, es kommt halt noch mit dazu und damit könnten wir eigentlich ganz gut zu deinem zweiten Aspekt kommen, nämlich Domenico Tedesco. Es kommt mit dazu, dass sich das Spiel zugunsten von Schalke wesentlich gedreht hat, als Amin Harit eingewechselt wurde und Leon Goretzka beide in der 33. Minute, dafür McKennie und Di Santo raus. Und da könnte man natürlich schon sagen, warum haben die nicht von Anfang an gespielt?
Ja, könnte man sagen, ist recht leicht zu beantworten, weil die beide halt nicht 100% fit waren und von Anfang an klar war, dass die keine 90 Minuten durchmachen könnten.
Und gehört es auch gerade zur Art, wie man über Domenico Tedesco spricht, dass man das auch gar nicht so sehr hören wollte? Also es wurde auch nicht so wirklich debattiert. Es wurde einmal kurz die Frage gestellt nach dem Spiel und ansonsten hatte man den Eindruck, das sportjournalistische Deutschland klebt an den Lippen von Domenico Tedesco, wie er erzählt, was habe ich in der Halbzeit gemacht? Und er hat eben gesagt, wir wollten einfach die zweite Halbzeit gewinnen. Wir haben neue Ziele definiert, die auch erreichbar waren und so weiter und so fort. Und das ist ja fast so ein geflügeltes Wort geworden für Mannschaften, die in der ersten Halbzeit zurückliegen und in der zweiten Halbzeit zurückkommen. Ja, sie haben die zweite Halbzeit gewonnen. Das ist einem richtig aufgefallen. Interessanterweise hat das sogar Marcel Schwelzer im darauffolgenden Dortmunder Spiel auch gesagt. Ja, wir wollten die zweite Halbzeit gewinnen. Dachte ich mir, das kannst du doch nicht sagen. Was tust du denn da? Aber ist ja schon interessant, wie auch über Domenico Tedesco auch in diesem Zeitpunkt der Saison schon berichtet wurde, oder?
Ja, also ich glaube, dass ja von Anfang an, also der macht halt kommunikationsmäßig schon einiges sehr, sehr richtig, ne? Also der hat halt, also das ganze Leadership, was der mitbringt und wie der mit Leuten umgeht, das unfassbar. Also wirklich, wirklich unfassbar. Ich hatte ja die Ehre und durfte mich mit ihm unterhalten ein bisschen. Ich habe mit ihm über Fußballtaktik und über seine Vision reden können und ich wurde dann eingeladen da in dieses Trainingszentrum. Und wir saßen an so einem Tisch, an so einem ganz normalen Meetingraum-Tisch, wie sie in jedem Büro dieser Welt stehen.
Mhm. Und er hat dich eingeladen, ne? Also
Ja, das, nee, also eigentlich habe ich um diesen Termin schon eine ganze Zeit mit dem Pressesprecher drüber gesprochen und das schon. Und er hat dann irgendwann was von mir gesehen und hat dann gesagt, oh ja, den würde ich dann schon gern mal kennenlernen. So war das so ein bisschen. Also es war schon auf meine Anfrage hin. Aber, und dann sitzen wir halt da. Ich saß vorher schon mit dem Pressesprecher und habe mich mit dem ein bisschen unterhalten. Und dann kommt der Tedesco rein und super cool, echt sau netter Typ und setzt sich hin und wir fangen an ins Gespräch. Und er unterbricht sich halt plötzlich selbst und springt von seinem Stuhl auf und ey, tut mir leid, was möchtest du eigentlich trinken? Mhm. Und sowas, ne, also solche sowas, also ich habe viel mit mittlerem und höherem Management aus verschiedenen Unternehmen zu tun und sowas habe ich noch nie gesehen von irgendwem. Allein solche sowas da mitzubringen und sich selber dann so auch unterzuordnen eigentlich so meinem Gast oder dem Gegenüber, und ich glaube, das ist das eigentlich recht bezeichnend für das, was da gerade passiert auf Schalke. Also der ganze Ton ändert sich sehr, sehr heftig in dieser Saison. Also
da wie steckt mit noch anderen sehr Leuten viel Aue in ihm, würde ich sagen.
Ja, genau. Deutlich.
Diese Demut. Das. Ja, und was sind so die Dinge, die man da beobachten kann? Also es gibt ja ganz, ganz viele Meinungen über Tedesco und wir alle sind aber relativ weit weg vom Verein, du bist dann schon wesentlich näher dran. Wie kann man denn das denn auch auf den Umgang mit den Spielern runterbrechen?
Es geht halt wirklich darum, also es geht eben, glaube ich, sehr viel um Wertschätzung und auch Verständnis. Also dieses, ne, man weiß es ja nie so genau, was alle so machen, aber es reden ja viele davon, dass auch die Austauschspieler, die Auswechselspieler, die auf der Bank sitzen oder vielleicht auf der Tribüne, die müssen sich halt wichtig fühlen, dass sie jederzeit da reinkommen. Und das ist halt manchmal einfach nur Geschwafel und manchmal ist es bestimmt ernst. Und beim Tedesco habe ich halt das Gefühl, das nimmt er wirklich sehr, sehr ernst. Also solche Sachen, da werden dann auch manchmal Leute eingesetzt, wo du denkst, hey, was macht denn der jetzt da? Und dann sagt er aber hinterher und vorher auch bei der Pressekonferenz, der hat die Woche gut trainiert, da muss ich den mal spielen lassen. Und das sagt er halt dann auch so und das nimmt man ihm halt auch ab. Also wie viel Geschwafel dann da dann noch mit drin ist und wie gut er das dann einfach verkaufen kann, das ist dann vielleicht so eine andere Sache, da kann man sich dann vielleicht den Kopf zerbrechen. Aber ich glaube einfach, dass der da sehr viel Ehrlichkeit mit hat und sehr viel Aufrichtigkeit drin hat und dann auch wirklich sagt, wir machen hier einen Wettbewerb und die Besten versuchen wir mitzunehmen und wer nicht 100% fit ist, der wird einfach nicht von Anfang an spielen. Und deshalb hat Goretzka auf der Bank gesessen am Anfang beim Derby. Und deshalb kämpft sich dann so ein Max Meyer da mitten rein. Und ich glaube, das insgesamt als Paket, das hat halt einen riesigen Einfluss auf alles drumrum. Also wie auch diese Pressekonferenzen, wenn du die heute mit Schalke guckst, das ist irgendwie eine ganz andere Stimmung und total nett, als ob da ein paar Leute einfach sich irgendwo treffen beim Käffchen und so ein bisschen drüber reden. Sag mal, ist denn der eigentlich wieder fit? Ach ja, nee, wissen wir noch nicht genau, müssen wir mal gucken. Und das ist wirklich cool. Also diese Art, wie der kommuniziert und wie der, wie offen der dabei ist. Oder ja, das ist halt wirklich, wirklich cool anzusehen. Und gerade wenn du das vergleichst mit dem Markus Weinziel, der letzte Saison da auf Schalke war, der halt die Zähne wirklich nicht auseinandergekriegt hat, ne? Also das, ja, ein krasser Unterschied, oder mit allem, was du davor hattest. Breitenreiter, der auf mich nie so richtig authentisch wirkte. Di Matteo, der halt auch so ein bisschen merkwürdig war, und Keller, der extrem viel Angriffsfläche immer geboten hat. Und beim Tedesco ist es halt wirklich eine runde Sache, ohne rundgelutscht zu wirken, also zumindest auf mich, und das finde ich schon gut, und dabei bringt er halt unfassbar viel Kompetenz mit. Also wenn man sich die Pressekonferenz nach dem Spiel anguckt, wie der dann so Minuten nach dem kompletten Ausraster völlig ruhig das ganze Spiel auseinander nimmt, dafür muss ich mir das Ganze noch fünfmal Real Life angucken, um die Sachen zu verstehen, die der da ganz nebenbei so hinrotzt. Und das ist halt schon, das Gesamtpaket macht da schon viel her. Und deshalb ist Tedesco jetzt gerade so ein bisschen der Heilsbringer. Ich glaube natürlich, das wird alles bisschen sehr hochgekocht.
Ja.
Weil sich sowas ja immer auf eine Figur konzentriert und weil ja auch Heidel immer wieder sagt, dass der Trainer der wichtigste Mann im Verein ist oder im Club. Und das, ja, das konzentriert sich gerade sehr auf ihn, aber ich finde auch halt ganz, ganz cool, wie der das so wegmoderiert, wie der ständig versucht, den Applaus weiterzugeben und sowas. Und das war übrigens auch, da hattest du ja gerade drauf angespielt, auf den ehemaligen Kapitän, genau. Den Hövedes.
Weil da hat er sich ja ein bisschen, das war, finde ich, so der eine Moment, wo ich dachte, boah, das war jetzt von der Außendarstellung schlecht, diesen Spruch zu bringen mit Reisende soll man nicht aufhalten. Autsch, daneben gelangt.
Ja, genau. Und das ist halt das, was alle so mitgekriegt haben. Ich hab halt diese Pressekonferenz gesehen, auf der er das gesagt hat. Und das hat er eigentlich total geil gemacht. Also eigentlich hat er das total super gemacht. Er hat nämlich, jetzt kriege ich es nicht mehr so ganz genau hin, aber eigentlich hat er halt gesagt, dass grundsätzlich, wenn ein Spieler halt ganz, ganz dringend weg möchte, da muss man darüber reden. In dem Zusammenhang kam halt dieses Reisende soll man nicht aufhalten oder so. Und direkt danach, aber sowas gilt natürlich nicht für Benedikt Höwedes, der ist hier eine Institution und mit dem gehen wir natürlich ganz anders um. Das halt so in diesem Gesamtgespräch ist das, fand ich das eigentlich echt, echt cool, wie der das wegmoderiert hat. Da ist dann sowas natürlich nicht eins zu eins übersetzt wird in eine Schlagzeile, ist ja ganz klar.
Okay.
Und dass das dann auch von dem Spieler wahrscheinlich auch anders verstanden wird oder wahrgenommen wird, ist ja auch klar.
Ich muss gerade lange zurück überlegen, wann man auf Schalke zuletzt so in einen Trainer verliebt war.
Ja.
Ohne das despektierlich zu
meinen. Hüb Stevens, oder?
Ja, ich glaube, Hüb Stevens sind schon viele noch verliebt, ja. Aber ja, das
was
stimmt.
Was ist mit Fred Rütten?
Ja, der ist ja beliebt wie kalte Füße.
Ja, nee, aber
also das stimmt tatsächlich. Also ich bin wirklich, wirklich ein bisschen verliebt.
Was mich jetzt mal an der Stelle interessieren würde, wäre aus spieltaktischer Sicht, weil ich doch bei Schalke sehr, sehr häufig das Gefühl habe, dass man zwar irgendwie schon versucht, seine eigenen Stärken zu betonen, die es aber dann doch nicht immer so hundertprozentig auf den Rasen kriegt. Also die Frage, die sich mir stellt, ist, wie gut ist Schalke halt wirklich? Das finde ich enorm schwer zu beantworten, weil sie so häufig ja die Spiele irgendwie noch gewinnen. Aber mir fällt jetzt, also wenn du mich jetzt fragen würdest, so nenn mir mal drei mega geile Schalke-Spiele aus dieser Saison, da würde ich mich schon schwer tun, da auch wirklich drei zu nennen, wo ich sagen würde, da hat Schalke wirklich von A bis Z überzeugt. Ich meine, klar, da war der Derby-Sieg, aber da hat man halt aber auch
selbst da gab es ja vier Gegentore, ne? Genau,
ja.
Ja, da, könnte ich da auch nicht.
Das wirkt noch schwer.
Ja, tue ich mich auch, könnte ich auch nicht. Und das ist halt eigentlich das Coole dabei, dass du halt in jeder Partie siehst du halt irgendwelche Sachen, wo du eigentlich denkst, oh, das ist jetzt aber, oh, ei. Und die einzige Partie, die Schalke wirklich eigentlich von Anfang bis Ende echt stark gespielt hat und auch wirklich dominiert hat, war gegen Hoffenheim und da haben sie 2-0 verloren.
Ja, stimmt.
Das halt, genau das ist es, dass halt nichts so richtig, richtig stark ist bis jetzt. Du erkennst aber jedes Mal, was immer das Problem ist, siehst du in der nächsten Partie, dass es da geht, darauf eine Antwort gibt. Also zum Beispiel hat fangen Gegner, und das macht ja eh eigentlich gerade die halbe Liga, gerade bei Schalke ist es mir halt sehr aufgefallen, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich halt besonders viel Schalke gucke, aber die Gegner haben halt sehr früh angefangen zu spiegeln, defensiv, und sehr stark in Manndeckung zu gehen, also Mannorientierung. Und das, da hast du in der ersten Partie gesehen, dass Schalke da überhaupt gar nicht klar gekommen ist. Jetzt in der, also jetzt gerade zum Ende der Rückrunde. In der nächsten Partie hast du gesehen, dass die beiden Achter ständig die Seiten gewechselt haben. Und in der dritten Partie hast du unglaublich viele Vertikalläufe noch zusätzlich gesehen. Und sowas ist halt, weil was immer auch ne, dein Punkt ist, den du da gerade suchst, wo sehe ich jetzt in dieser Partie, das läuft nicht so gut. In der nächsten Partie siehst du dann eine Antwort drauf. Und das ist halt das, was mich persönlich halt sehr begeistert, dass sowas, so eine Entwicklung da ist, dass die halt ganz klar ist. Ich versuche die halt mit Halbfeldflanke immer so zu kommunizieren, dass das halt auch für manche Leute, denen sowas nicht direkt auffällt, dann, dass es greifbarer wird. Weil es halt wirklich schon schon krass ist. Das ist so Entwicklung, die habe ich auch unter Keller immer gesehen. Aber da habe ich, da waren das mehr Nuancen und im Nachhinein, glaube ich, ist das vielleicht sowas wie, wenn man so ein schlechtes Fernsehsignal hat mit viel Schnee, wenn man da Gesichter erkennt oder Figuren in Wolken. Wie viel ist da wirklich da und wie viel interpretiert man da jetzt einfach rein? Und das Gefühl habe ich jetzt halt nicht. Jetzt siehst du wirklich, wie da kleine Schritte sind, mindestens von Spiel zu Spiel. Und ab und zu, besonders nach Länderspielpausen, gab es jetzt eigentlich immer einen recht großen Schub.
Ist das auch das, was du mit Salami-Taktik benennst, oder spielst du damit auch schon wieder auf den Kickers der LA Rams an?
Oh, Salami-Taktik ist keiner meiner Punkte. Die Frage des Salami-Taktik war entweder Scheibchen für Scheibchen, jeden Aspekt einzeln,
so,
oder alle fünf gleichzeitig.
Ich habe mir Salami-Taktik sofort als ersten Punkt notiert und dachte mir, da bin ich ja mal gespannt, was dazu sagt. Aber
vielleicht wäre es auch einfach nur ein Beitrag zu Tönnies gewesen.
Ja. Das ist ja das Coole, zu Tönnies braucht man gar nichts beitragen, weil der quasi weg ist.
Warum? War das, meinst du, das war eine Bedingung von Heidel, als er gekommen ist, dass er gesagt hat, also Entschuldigung, dann will ich aber bitte auch in Ruhe arbeiten und dann gibt's weniger Informationen von Ihnen an die Medien, oder?
Also unter Schalkern werde ich mir jetzt, glaube ich, eher viele Feinde machen, weil da ja auch sehr, sehr negativ gesehen wird, gern auf Schalke. Ich glaube, dass der halt manchmal glaubt, er müsste jetzt seine Nase in die Kamera halten, aber das ist jetzt nicht zwingend sein größter. Das braucht er jetzt auch nicht jede Woche. Und ich glaube, dass der das gemacht hat in der Vergangenheit häufiger, also vor Heidel quasi, lag, glaube ich, eher daran, dass der gemerkt hat, okay, da läuft es jetzt irgendwie unrund und er wollte irgendwie helfen und ihm fehlen dann halt irgendwelche anderen Tools, um da zu helfen. Und jetzt haben wir halt Heidel und der moderiert ja einfach den ganzen Verein super. Und da gibt sich für den gar nicht, tut sich für den Tönnies jetzt nicht die Notwendigkeit auf, da irgendwie den Dicken zu machen. Und dann lässt er es auch einfach. Also immer mal wieder erzählt er natürlich irgendein Boulevardblatt irgendwas, damit er auch mal wieder da ist. Da ist dann, so groß ist die Hybris dann einfach in der Position und in der, ne, in der Richtung dann, glaube ich, auch überall. Aber insgesamt ist er einfach ruhig, weil da, glaube ich, auch jetzt glaubt, da brauche ich jetzt einfach nichts sagen und da gibt's jetzt nicht viel zu sagen. Und das ist halt toll, weil wenn er was sagt, dann ist das halt oft ganz schöner Mist.
Ich meine, da hilft natürlich auch der Saisonverlauf und die Tabellenplatzierung. Aber hast du manchmal die Sorge, dass das kippen könnte? Denn man hat schon den Eindruck von außen, da läuft einfach gerade sehr, sehr viel für Schalke. Und das hat auch unser Hörer Zivago im Forum kurz mal genannt. Er hat so ein paar Aspekte mit reingebracht, die seiner Meinung nach noch nicht passen, dass das Offensivspiel noch sehr mit raumgreifenden Dribblings und Einzelaktionen davon abhängt, dass es ganz, ganz wenige aus dem Spiel heraus erzielte Tore gibt. Also nur für die Hörerinnen und Hörer, die die Statistik nicht vor Augen haben. 13 Tore aus dem Spiel heraus, 6 aus Standards und 6 aus Elfmetern. Das heißt fast gleich viele aus Standardsituationen wie aus dem offenen Spiel heraus. Und er nennt dann auch noch Embolo zum Beispiel als Beispiel für einen Spieler, wo es Tedesco noch nicht geschafft hat, durch Hand auflegen, da werden wir später noch über Max Meyer sprechen, den ins Spiel eine wichtige Rolle zu geben und einzubauen. Also hast du Sorge, dass das nochmal kippen könnte?
Ja, also diese Saison nicht mehr, weil wir werden ja Meister, aber prinzipiell,
vergessen Tim
prinzipiell ist das halt alles ein Spiel im Feuer, ne? Weil das halt viel knapp ist. Also viele Spiele wurden irgendwie knapp gewonnen oder knapp gepunktet oder auch mit Glück und sowas. Ich glaube, ich möchte dem oder der Autoren möchte ich da gerne ein bisschen widersprechen, weil eigentlich ist das, finde ich, das Spiel ganz, ganz gut. Ich glaube schon, dass da viel auch gut und richtig läuft, was da ist. Natürlich bleibt das Problem mit den Toren aus dem Spiel. Das war ja am Anfang ganz verheerend. Ich glaube, da hatten sie irgendwann mal 9 Tore auf dem Konto und davon nur 1 oder 2 aus dem Spiel. Mhm. Irgendwie sowas war das, glaube ich, am Anfang mal. Und das ist so. Ich glaube aber, Schalke versucht da gerade sehr den Ball auch ins Tor zu tragen manchmal. Die schießen halt relativ wenig eh. Es wird generell recht wenig aufs Tor geschossen, weil die Idee halt ist, schieß nur aufs Tor, wenn du dir sicher bist, dass der dann irgendwie reingeht und ansonsten brich lieber nochmal ab. Ich glaube, dass Schalke relativ häufig zu...
Dürften ja manche Stürmer gar nicht mehr schießen, das ist ja eine ganz schön harte Ansage.
Ja, das ist gut. Das Problem. Weil eigentlich kommt Schalke, glaube ich, schon relativ häufig auch in den Strafraum. Aber dann sind das oft so, ja, da liegt der Ball dann auf dem falschen Fuß oder da kommt er irgendwie eine Viertelsekunde zu spät oder zu früh oder irgendwas passt da sonst nicht. Oder ja, und das, ich glaube, dass das ein Problem ist, dass nach wie vor, und es war auch irgendwie die letzten Jahre oft ein Problem auf Schalke mit der Chancenverwertung. Mhm. Ich glaube auch, dass das potenziell ein Gefahrenherd ist, der uns noch auf die Füße fallen kann. Ganz besonders mit dieser Tabellensituation, ne? Also ist halt, wenn du eine Woche nicht gewinnst und im Zweifelsfall gewinnen die um dich, dann bist du zweistellig in der Liga. Und das kann halt alles so passieren. Und dann weißt du nicht genau, was machst du und wie regelst du das? Und das, ja, finde ich gerade spannend, welche Lösung Tedesco da sucht. Weil nämlich, und da ist jetzt der Punkt, wo ich den Autoren da widersprechen möchte, dass halt mittlerweile schon tatsächlich so ein richtiges Ballbesitzspiel da ist. Das ist ja halt auch einer meiner Punkte. Mhm. Wir haben halt angefangen, nur zu kontern. Die ersten, ne, was halt jeder Bundesliga-Trainer ja macht oder jeder Trainer überhaupt, erstmal die Defensive stärken. Und es ging dann recht gut eine Zeit lang, dann irgendwann halt nur noch so halb gut und dann wurde Ballbesitz eingeführt. Und das war am Anfang noch sehr statisch, aber schon erfolgreich. Und mittlerweile ist es halt immer beweglicher und immer fluider. Womit Schalke halt Probleme hat, ist, sich gegen tiefstehende, mannorientierte Mannschaften durchzusetzen. So jetzt letzte Woche im Pokal zum Beispiel gegen Köln. Mhm. Und da passt halt auch zusammen, dass Schalke einfach nur in der Entwicklung ist und Schalke einfach nie ein großes Feuerwerk abbrennt. Also es, ne? Wie ja gesagt, es gibt keine großartigen, überragenden Spiele und Schalke schießt halt niemanden aus der Halle. Und wenn die dann mal 4 Tore in einer Halbzeit schießen, dann ist das halt auch nur ein Unentschieden. Aber im Endeffekt halt irgendwo effektiv. Das heißt, du siehst, dass da was passiert und das reicht dann oft mit Hängen und Würgen, aber halt immerhin.
Und wie funktioniert dann das Schalker Ballbesitzspiel denn? Das ist ja ein bisschen der heilige Gral der Fußballtaktik. Niemand kann Ballbesitz, außer 3 Teams vielleicht in der Liga.
Ja, und Schalke gehört bald auch dazu, so richtig. Nee. Wie funktioniert das? Also bei Schalke ist das sehr mit der Personalie Max Meyer verbunden. Max Meyer ist ja so ein geliebtes Sorgenkind auf Schalke, irgendwie Jugendmeister geworden, glaube ich, und dann recht früh mit 17, glaube ich, war das noch. Da hat der mal in der Champions League 20 Minuten gespielt. Also ist eingewechselt worden, hat ein Tor gemacht, ist wieder ausgewechselt worden, weil dann irgendwie wollte der Trainer auf Defensive umstellen oder sowas. Und der Keller hat dann eine Zeit lang recht viel gespielt und immer als Zehner. Und dann ist Keller gegangen und damit gab es dann auch keinen Zehner mehr auf Schalke. Also seit Keller weg ist und eigentlich schon kurz vorher, hat er die Position des zentralen offensiven Mittelfeldspieler einfach wegrationalisiert. Und das ist halt nun mal genau die Position von Max Meyer, weil der so unfassbar gute Übersicht hat, sau kreativ ist und den Ball toll verteilen kann und sowas. Und dadurch ergibt sich halt das Problem, dass der auf Schalke dann oft so als Achter oder als Außenstürmer irgendwie eingesetzt wurde und alles so zum Teil nicht schlecht, aber halt auch nie so richtig gut besetzen konnte. Mhm. Das heißt, dass auf Schalke alle Leute so ein bisschen sehr frustriert waren mit dem, was der da gemacht hat. Und alle immer gedacht haben, na, großes Talent, aber da wird doch nichts draus. Und gleichzeitig hat er dann mit dem DFB in der U21 überall abgeräumt. Ne? Also der war einer der Hauptmotoren fürs Olympiasilber. Und jetzt im vergangenen Sommer noch der große Antreiber für die Euro, war das, glaube ich, ne? U21 Europameisterschaft?
Ja, genau.
Ja, genau. Und das passt halt irgendwie nicht zusammen aus Sicht von vieler Schalker, wobei das halt wirklich so dieses Problem war, ne? Also der braucht halt irgendwie die Leute um sich rum, um die Bälle zu verteilen und auch mal festmachen und vielleicht auch einfach mal 2, 3 aussteigen zu lassen, aber dann halt schlaue Eingriffe einzuleiten. Und das gab's halt auf Schalke nicht. Und das gab's jetzt auch unter Tedesco nicht. Da spielt halt mit einer Dreierkette und potenziell lieber 2 Stürmern. Oder vielleicht auch mal einen, aber dann flankiert. Ja, und dann kam halt irgendwann diese Idee. Man hat jetzt gelesen, dass der Meier sich im Spezialtraining überall aufgedrängt hat. Tatsächlich ist mir auch im Sommer irgendwann mal aufgefallen oder im Frühherbst, dass es auf Instagram sich immer mehr Videos, dass es da immer mehr Videos vom Meier gibt, wie er irgendwas trainiert irgendwo. Ich glaube, der hat richtig reingeklotzt diesen Sommer. Und das hat Tedesco dann auch irgendwie wahrgenommen und hat gesagt, na, dann müssen wir den jetzt irgendwie spielen lassen und wo setzen wir den denn hin? Und dann sind die halt auf die Idee gekommen, dann spielt er halt Sechser. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil der defensiv jetzt nicht die Übergranate ist. Also er ist jetzt kein Ausputzer von einem Sechser. Aber was der halt spielt, er spielt eigentlich einen Zehner. Halt nur nochmal 10, 15 Meter weiter hinten. Und das macht er halt unfassbar gut. Also wie der da die Bälle verteilt und festmacht, wie der auch die Räume zurennt in der Defensive. Da ist jetzt halt niemand, der irgendwie 5 Meter über den Rasen grätscht und körperbetontes Defensive liegt dem halt auch nicht, weil da nun mal auch nur eine Faustbreit höher als ein Schwein ist. Aber insgesamt kriegt er da halt schon spielerisch so richtig was auf dem Boden und das ist halt wirklich, wirklich geil. Also wenn man da sieht, wie der da steht, 10 Meter vor Naldo, quasi so eine Raute mit den beiden Halbverteidigern dann noch bildet und dann den Ball von da aus in die Achter schiebt und auf die Flügel und alles und sich selber noch viel bewegt, dann ist das schon ein Zuckerschlecken.
Mhm. Das und ist so ein bisschen der Spielaufbau, den Kevin Vogt letzte Saison bei Hoffenheim gemacht hat, manchmal auch Sebastian Rudi, je nachdem wie tief der Gegner stand.
Ja, genau.
Und er macht das, was er körperlich nicht hat, viel durch Stellungsspiel weg. Also seine Passquote sowieso überragend, 89,9%, damit Platz 6 aller Bundesligaspieler nach diesen 17 gespielten Spielen. Und bei den Zweikämpfen sieht es nicht ganz so gut aus, da ist er auf Platz 66, aber abgefangene Bälle, Platz 8 der Liga. Das heißt, er positioniert sich schlau, er weiß mit seinem Deckungsschatten umzugehen und wissen wir spätestens seit Philipp Lahm, das kann dann auch reichen, dass man defensiv richtig stark ist. Man muss nicht die Wuchtbrumme sein, die jeden wegcheckt im Zweikampf.
Genau. Ja. Also das ist halt, wie der ein Spiel lesen kann und wieder sehen kann, wo jetzt was passiert, ist halt schon, ja, schon ganz schön cool. Genau, und darum hat der Tedesco dann dieses den Ballbesitzfußball aufgespielt. Da ging es dann halt darum, zu Beginn der Saison war halt das Konterspiel klar wichtig, es geht steil nach vorne. Mhm. Und Tedesco ist ein krasser Pragmatiker. Also der Fußball von ihm ist ja jetzt auch nicht so sonderlich komplex. Es geht halt darum, das, was wir haben, möglichst effizient einzusetzen. Der weiß das sehr genau, was man da zu welchen Kosten irgendwie machen kann. Und der möchte halt diesen Ballbesitz haben. Und damit komme ich jetzt auf deine Frage zurück, die du vor einer Dreiviertelstunde gestellt hast.
Ich habe eine Frage gestellt.
Genau. Was ist denn das für ein Ballbesitzfußball und wie sieht denn der Ballbesitz von Schalke aus? Und der ist halt tatsächlich Mittel zum Zweck, um irgendwann steil spielen zu können. Das heißt, Schalke hält den Ball in den Reihen und es ist jetzt nicht so wie die Bayern das tendenziell machen, den so lange irgendwie so Stückchen für Stückchen rumkreisen zu lassen, um dann irgendwann die Lücke zu finden und in den Strafraum einzubrechen. Sondern Schalke macht das eher natürlich auch. Die suchen die Lücke und lassen den Ball so lange kreisen, bis da irgendwas gibt. Aber versuchen dann irgendwann, okay, jetzt weiß ich, jetzt spiele ich einen Pass und dann ist der Ball im Strafraum. Auch wenn ich noch im Mittelkreis stehe. Und das funktioniert recht gut und das funktioniert halt auch gut mit Meier so tief hinten und das funktioniert vor allem gut mit zwei Achtern vor ihm, die dann Harit und Goretzka heißen. Ich habe vor der Saison mal laut als, wie das eigentlich so gar nicht meine Art ist, habe ich mal rumgetönt, dass Schalke mit Meier, Goretzka und Bentaleb, damals gab es den Harit glaube ich noch gar nicht, das vielleicht beste Mittelfeld der Liga hat. Das wurde mir natürlich von allen Ecken um die Ohren gehauen, aber wenn ich mir jetzt das angucke, was Meier auf der 6 hinter Goretzka und Harit da zaubern, das finde ich schon ganz schön Bombe. Wie Goretzka halt sehr steil ist und sehr krass tororientiert ja spielt und Harit, der dann in alle Richtungen, in alle Winkel und so unfassbar schnell und technisch brillant mit dem Ball am Fuß da rumzaubert. Das finde ich schon Bombe, das macht schon Spaß zuzugucken, wenn die mal zusammen spielen.
Die bittere Pille dabei von Meier, Goretzka, Harit haben zwei, nämlich Meier und Goretzka, nur noch Vertrag bis 2018. Ja. Und sich beide bisher nicht in einem Wettrennen auf die Geschäftsstelle überboten, um die Vertragsunterschrift unter das von Christian Heidel persönlich abgetippte Manuskript zu setzen. Ja, ich meine, wir müssen jetzt nicht hier irgendwelche Prophezeiungen machen, ob sie unterschreiben oder nicht, aber siehst du da eine Abhängigkeit in dem Fußball, den ihr gerade spielt, die nochmal zu Problem werden könnte, wenn eben einer oder vielleicht sogar beide von ihnen weg sind?
Klar, also der Ballbesitzfußball hängt ganz krass an Meier. Also wenn du den Meier nicht mehr hast, dann brauchst du wen anders, der das so macht, oder du musst halt die Idee von dem Ballbesitzfußball umstellen. Das sehe ich schon so. Und das war jetzt auch, die letzten Gegner haben halt versucht, den Meier einfach direkt aus dem Spiel zu nehmen. Also Köln hat zum Beispiel Jojic dem Meier einfach auf die Schultern gesetzt. Und das war dann, ne, dann hat Schalke schon mal Probleme. Abhängigkeit zu Goretzka sehe ich insofern, als dass der einfach momentan einer der, ja, der heftigsten Mittelfeldspieler in Deutschland, vielleicht einer der Top 20 in Europa ist. Oder zumindest auf dem besten Wege, so einer zu werden. Und so eine Qualität findest du im Schalker Kader halt nicht so häufig.
Ist der Diamant im Kohlestollen?
Oh, schön gesagt.
Okay. Max, hol das Lasso raus.
Ja, aber genau so ist es ja, ne? Also ich glaube, Goretzka findet Platz in jedem Bundesliga-Kader. Und dass der die Kaderqualität insgesamt auf Schalke jetzt halt nicht vergleichbar ist mit dem, was Bayern oder Dortmund da hat, da brauchen wir uns ja auch alle keinen in die Tasche lügen. Deshalb ist dadurch halt schon mal alleine so eine gewisse Abhängigkeit. Ich glaube aber, also für mich persönlich wäre Meier tatsächlich noch schwerer zu verkraften als Goretzka, weil der halt fürs Spiel so viel entscheidender ist. Ich glaube, Goretzka kannst du auch einen anderen Achter mit genügend Qualität hinsetzen. Dann funktioniert das ganz gut. Ich glaube, das Spiel ist gerade sehr auf Meier zugeschnitten.
Ja. Deine Schilderungen lassen es zumindest so erahnen. Und es gibt so viele Spieler bei Schalke, über die ich gerne mit dir ausführlich sprechen wollen würde. An einem kommen wir aber...
Die sind alle super.
Okay, dann fangen wir doch mit Koke an. Warum? Koke, ja. Ich hatte mich so sehr auf Koke beim FC Schalke 04 gefreut, weil man ihn... Ja, also ich kannte ihn auch vor allem aus den Europa League-Spielen und da auch ehrlich gesagt eher ab Viertelfinale. Ich bin da... Europa League ist das, was ich mir gerne spare. Das ist quasi mein Montagsspiel, mein persönliches. Und ich dachte mir, ja, geil. Von der Einstellung her, von der Art, auch von der Position, die er spielt, kann er Schalke etwas geben, was es wirklich braucht. Und dann wissen wir alle, sehr großes Verletzungspech gehabt. Und jetzt aber der im Grunde feststehende Abschied. Das heißt, er wurde jetzt nochmal verliehen, aber was man so liest, hängt er jetzt nicht mit Herz und Stollen am Stollen. Warum hat das nicht funktioniert? Kann man das runterbrechen auf einige Punkte?
Ja, das hängt auch tatsächlich im System, glaube ich. Wie ja jeder Trainer, oder nee, anders. Tedesco versucht halt aus dem Spielermaterial, was er da vorgefunden hat, das System zu generieren, was am sinnvollsten ist und den größten Effekt mitbringt. Mhm. Dass Schalke einen sehr konfusen Kader hatte noch bis vorm Jahr und dass Heidel da halt sehr dran arbeitet, dass das ein bisschen zielgerichteter ist, das ist ja auch keine große Neuheit. Und ich glaube, ein Problem, was Koke hat, ist, dass die Position, die der halt einfach spielt, dass es die unter dem System Tedesco halt nicht so richtig gibt. Oder aber da halt Schalke schon recht gut besetzt ist. Also im Prinzip müsste der auf dem Flügel spielen. Ja. Und da ist der nun mal einfach gegen Caligiuri einfach deutlich langsamer. Und ich glaube, das ist dann tendenziell das Problem, dass der halt zwar starke Flanken schlagen kann, der Koke, aber ja eigentlich den ganzen Flügel abdecken muss und gleichzeitig auf dem Flügel noch Angriffe einleiten muss. Er hatte dann ja jetzt auch noch ein bisschen Verletzungspech, der Koke, und ich glaube, das passt da einfach nicht zusammen. Der Tedesco hat ihn dann ein paar Mal versucht, irgendwie zentral einzusetzen. Hat ihn, glaube ich, auf einer Doppelsechs mal gehabt auch. Das ist halt auch nicht so richtig geglückt. wo sich halt alle überschlagen, also wirklich der ganze Verein, inklusive Tedesco und ganz viel, was man auch von Mitspielern hört, ist, dass Koka halt einfach ein saugeiler Typ sein muss. Und ich glaube, dass jetzt wurde halt viel gesagt, dass der jetzt ausgeliehen werden wird und alle hoffen, dass der dann saustark und super fit und mega schnell zurückkommt. Was dann im Sommer passiert, weiß nicht. Werden wir dann wohl sehen. Finde ich schwierig, finde ich auch schade. Kann ich aber verstehen, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Koke da die gleichen Meter abspült wie der Caligiuri.
Ja, eher so eine Doppelsechs mit Meier, wenn man mal wieder irgendwann mit Doppelsechs spielt. Aber das allein dieser Satz formuliert ja schon das, was du gerade auch gesagt hast. Irgendwie gibt's die Position nicht und es ist schade. Und dann haben wir noch ein ähnliches, nicht ganz eingelöstes Versprechen im Kader. Und nein, ich rede nicht von Bastian Oczypka, sondern von Breel Embolo. Ich kann mich noch erinnern, wie damals die Verpflichtung verkündet wurde auf der JHV oder MV, also einer großen Mitgliederversammlung in der Arena. Und das wurde fast wie die Wiederholung der Tore vom Derby jetzt gefeiert, dass man diesen Spieler geholt hat, obwohl ich mal vermuten würde, alle kannten den nur so ähnlich gut wie der durchschnittliche Fußballfan, ebenso via YouTube, also so wie, nee, den Vergleich mache ich jetzt nicht, er hat das, ihr wisst, was aber ich meine.
Es wussten ja da alle, dass sich halb um Europa um den streitet, das war ja während der Europameisterschaft. Man hat ja für die Schweiz da schon ein, zwei Spiele gemacht auch und es wussten halt alle, dass sich da irgendwie alle um den streiten und dass er noch so jung ist und dass er so ein Talent sein soll und als Schalke den dann festgemacht hat, da waren halt alle glücklich. Da hat er dann auch letztes Jahr unter Weinziel da ein paar echt starke Spiele gemacht und wurde dann ja kaputt gemacht. Ich glaube gegen Gladbach.
Augsburg, aber ja, irgendwie sowas, ja. Mhm.
Ach ja, genau, das kann sein. Irgendwie sowas halt. Irgendwas mit Grün war das. genau, und bis dahin war der halt echt stark. Also der kam dann ja auf als Huntelaar-Ersatz zum Teil und war halt sehr beeindruckend, wie schnell der war und wie gut er Bälle festmachen konnte und sowas. Jetzt war der halt ein Dreivierteljahr verletzt. Und ne, wir wissen ja alle, alte Fußballerregel ist, du brauchst genauso lange, wie du verletzt warst, um wieder fit zu werden. Mhm. Ja, was man damit anfängt, weiß ich nicht. Aber der ist jetzt irgendwie seit dem Herbst wieder dabei, wieder regelmäßig reinzukommen. Der hatte dann noch zwei, drei Rückschläge und hat dann ein, zweimal gespielt, was dann noch irgendwie so deutlich zu früh war für den. Und was du halt siehst, ist, dass der mit dem System einfach noch ein paar Probleme hat, dass der da noch nicht so ganz weiß, wo jetzt da welche Knöpfe sind. Du siehst, dass er defensiv im Pressing irgendwie ständig entgegen, also nicht ständig, das ist auch falsch, so besonders die ersten zwei, drei Spiele, die da dann mal reinkamen, sah das manchmal so aus, als ob der immer in die falsche Richtung läuft beim Pressing. Und das ist natürlich verheerend, ne? Also gerade beim Pressing. Du hast das Gefühl, dass der im Angriff noch nicht bei 100% Geschwindigkeit angekommen ist und du hast auch das Gefühl, dass der immer dann einen Doppelpass spielen will, wenn der andere gerade nicht damit rechnet und umgekehrt. Ich glaube, dass der jetzt noch nicht so fit ist, wie er mal war oder wie er auch gerne wäre, aber auch gleichzeitig noch ein bisschen Gewöhnungszeit braucht da bei diesem, in dem System anzukommen. Ich glaube, insgesamt ist der eigentlich ein ganz schön fabelhafter Spieler, weil der wirklich so sauschnell ist und einen Ball auch am Fuß halten kann. Und das ist ja so der große Teil, den wir bei Huntelaar zum Beispiel zuletzt einfach nie gesehen haben. Ne? Also der hat zwar eine Zeit lang zumindest getroffen, wie er wollte, aber wenn du dem da irgendwie einen Gegenspieler hingestellt hast, dann hatte der schon keine Ahnung mehr, was jetzt tun. Und das merkst du, da ist der Embolo jetzt schon weiter. Und da könnten wir noch viel Spaß haben. Der braucht jetzt halt ein bisschen, um da reinzukommen, aber da mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen. Das wird schon.
Okay, du bist ja noch tiefenentspannt. Und dann, wenn wir im Sturm bleiben, Guido Burgstaller oder Guido, wie man ihn eigentlich richtigerweise aussprechen müsste, unfassbar, was der mit Schalke 04 gemacht hat, sowohl in der Rückrunde, als er dann kam, als auch jetzt wieder, wo ich mir am Anfang gar nicht so sicher war, er hat ja auch ein paar Einsätze verpasst. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das quasi im Jahr Nummer 2, obwohl es ja nicht mal ein komplettes Jahr war, wo man ihn vorher gesehen hatte auf Schalke, wiederholen kann. Und ich habe den Eindruck, es passt sogar noch besser als in der letzten Saison.
Ja. Der, der Jakob, mein Halbfeldflanke-Kollege, wir schreiben das ja jetzt zu zweit, der hat mal gesagt, dass er glaubt, dass Guido Burgstaller eigentlich gar kein Fußball spielen kann. Und ich glaube, das trifft's manchmal. Also so, wie der da manchmal um den Ball rumstackst, das wirkt schon sehr, sehr komisch, dass der eigentlich nicht auf Bundesliga-Niveau Fußball spielen kann, könnte man fast manchmal denken. Aber dann hast du wieder so, was der da defensiv im Pressing macht und wie geil der halt wirklich dieses Pressing ausführt und leitet und was der da an Meter macht, das ist halt genau das Gegenteil. Ne? Also das ist wirklich Bundesliga-Fußball à la carte für einen Stürmer. Da gibt's halt wenig, die so pressen können wie Burgstaller. Und das ist auch bei Di Santo nicht anders. Das Problem ist halt, dass die gerade das mit dem Treffen halt nicht so ganz gut hinkriegen. Ne? Also ist halt ein Stürmer. Und ein Stürmer müsste halt in der Bundesliga so seine 15 Tore machen. Mhm. Und das sieht ja jetzt gerade nicht so aus. Wie viele Tore hat er jetzt halbe Saison? Hast du es zufällig gerade?
Da muss ich gerade selber gucken.
Aber das, ich glaube nicht, dass es schon 10 sind.
Nein.
Und das ist halt so, das Problem, das hatten wir ja gerade auch schon.
7 sind es in der ersten Liga.
Ja. Das Stürmerproblem, ne? Also wir haben halt zwei Stürmer, die da vorne rumrennen, die halt echt gut sind im Pressing. Die aber halt in dem Tore schießen da noch ein bisschen Aufholbedarf haben. Die dann natürlich auch Teil des Systems sind und so, und das kann man jetzt nicht alles nur auf deren Schultern ablagern, aber insgesamt ist das, ja, ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also da bin ich immer so ein bisschen, da kann man bestimmt noch was tun. Ich glaube, dass die schon mal ganz gut sind. Ich glaube aber, dass das nochmal ein paar Klassen entfernt sind von einem Stürmer, der da irgendwie vorne rumzaubert. Und es gibt bestimmt auch Leute, die auch ein bisschen pressen können und trotzdem 20 Tore in der Saison machen.
Also wer ja sehr gut passen würde vom Spielerprofil her, wäre Alfred Finnbogason oder Florian Niederlechner. Könnte ich mir beide sehr gut bei euch vorstellen. Und beide würden nicht mal die gleiche Rolle spielen. Also haben leicht unterschiedliches Spielerprofil, könnten aber beide gut passen. Aber das gehört ins Reich.
Schalke ist ja auch einer der Mitbieter um diesen Uth von Hoffenheim.
Ja, gut, mal gucken, was da der Sandro-Wagner-Abgang geändert hat. Ach, es ist so schön. Es hört einfach nie auf, dass man über Fußball und Personal sprechen kann. Zwei Spieler will ich noch kurz besprechen und dann darfst du mir sagen, ob dir zum Aspekt Konto noch was fehlt und dein Song. Aber an zwei Spielern kommen wir nicht vorbei. Der eine ist Naldo, der Turm in der Schlacht in seinem vierten Frühling, und der zweite ist Bastian Oczypka, der überspitzt formuliert seinen ersten Frühling erlebt.
Naldo habe ich gerade in der Vorbereitung gesehen. Also ich meine, letzte Woche in der Vorbereitung habe ich das gesehen, dass der Spieler ist mit der besten Zweikampfquote in der Liga.
Die zweitbeste hinter Salif Sané, habe ich gelesen. Ja, es kommt darauf an, bei welchem der offizielle DFL-Statistikanbieter ist inzwischen nicht mehr Opta, und viele Seiten, die wir beide wahrscheinlich konsultieren, verwenden aber noch Opta. Deswegen gehen da manchmal dann so in Nuancen die Angaben auseinander. Aber auf jeden Fall, genau.
Geschenkt.
Und in den Luftzweikämpfen auch, in den Statistiken, in denen ich unterwegs bin, Platz Nummer 3. Also unglaublich.
Ja, das ist unfassbar. Also ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, das war ja der erste Heidel-Transfer.
Genau.
Das war ja der erste Transfer in der Geschichte von Schalke, glaube ich, der so komplett ohne Nebengeräusche durchgeführt wurde, wo dann plötzlich auf schalke.de war, übrigens, wir haben jetzt den Naldo gerade verpflichtet, der ist schon die ganze Woche hier zum Trainieren. Ja. Und alle so, was? das war schon spektakulär. Und eigentlich bin ich damals schon davon ausgegangen, naja, der ist jetzt halt da, um die jungen Spieler, die da jetzt irgendwie nachkommen, so ein bisschen zu schulen auch, das ist mehr so ein Spielertrainer für die Leute da drumherum. Hatte ich damals schon gedacht. Dann haben die irgendwie viele von den jungen Talenten irgendwie abgegeben. Und jetzt ist halt noch der Kehrer da. Und dann bin ich trotzdem im Sommer davon ausgegangen, dass Naldo sich halt eigentlich hinterm Hövedes auf die Bank setzt. Ja, jetzt halt der Hövedes auch weg und der Naldo spielt einfach mal die halbe Liga an die Wand da hinten. Das ist unfassbar. Also, das ist halt auch genau der ist, der dann bei Angriffen immer mal wieder mit nach vorne kommt und so. Und gerade so einen, wo schon vor anderthalb Jahren halt alle geschrieben haben, oh, der ist schon ganz schön langsam und oh, wie hüftsteif der ist und all sowas. Und jetzt macht er halt solche Sachen. Das ist halt, ja, schon krass. Ich würde halt aber nicht so viel drauf verwenden, dass das jetzt 2 Jahre lang so bleibt.
Ja gut, das ist ja klar. Und wie lange halten die guten Leistungen von Bastian Oczypka an, der ja zusammen mit Daniel Caligiuri, also ich finde das nicht zu unterschätzen, wie wichtig die Flügel bei euch dann doch sind, egal wie der Spielaufbau aus der Mitte heraus erfolgt.
Ja. Oczypka und Caligiuri haben für mich beide die gleiche oder zumindest eine sehr vergleichbare Situation, dass die halt eigentlich niemanden dahinter stehen haben. Also in dem Moment, wo einer von beiden nicht kann, hat Schalke ein Problem. Deshalb sind die halt die Besten auf ihrer Position, die bei Schalke im Kader sind, weil sie halt einfach die Einzigen sind. Ich glaube, Oczypka, ja, der ist ja jetzt, der ist ja wirklich nicht schlecht. Der schlägt viele Flanken.
Ja.
Der schlägt viele Flanken und ab und zu kommt sogar mal eine an und das dann halt auch cool. Aber ich glaube auch, dass das, also wenn wir darüber reden, wo müsste Schalke jetzt nachlegen oder zulegen, dann sind das für mich, glaube ich, die Flügelspieler tatsächlich. Also ich halte beide für nicht schlecht. Ich halte beide für ausbaufähig. Ich habe jetzt gelesen, dass der Spieler, der am meisten getunnelt wurde, ist Caligiuri. Und zwar mit fast doppelt so viel wie der zweite. Habe ich irgendwo gesehen.
Da kann man sich doch aber als Normalo wieder ganz gut mit identifizieren. Also, was bist du denn? Aber gut, musst du wissen.
Aber der ist halt auch, ne, auch sauschnell. Und eigentlich ist es mit Oczypka das Gleiche. Oczypka hat halt oft das Problem, dass das Spiel viel über rechts geht, weil links halt der Matjan Nastasic hinter ihm in der Dreierkette ist. Und er ist jetzt nicht so der Kurzpass König.
Genau.
Das heißt, die Angriffe werden halt jetzt wenig über links initiiert. Das heißt, dass das spielerische Moment geht viel über rechts, weil dann Caligiuri auch so ein bisschen besser ist in der Kombination noch. Goretzka fast immer rechts steht. Also wenn er spielt. Und davor dann auch Di Santo nochmal, der sich halt auch nochmal eher ins Spiel einbinden kann. Und auf links ist dann halt eher Oczypka derjenige, der den Ball irgendwie kriegt, vielleicht nochmal einen Doppelpass mit irgendwem, aber dann auch wirklich bis zur Grundlinie durchspurten sollte, um dann irgendwann die Reingabe zu spielen.
Und welcher Song fasst jetzt all das zusammen, was du uns erzählt hast?
Da habe ich sehr lange überlegt und ich war bis heute Mittag noch fast dran zu sagen, die Beatles oder George Harrison mit Here Comes the Sun. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden, also den ganzen Ohrwurm wieder löschen und bin jetzt bei It Was a Good Day von Ice Cube. Ich weiß nicht, inwiefern ihr alle mal Hip-Hopper wart früher oder Heavy Metal Jünger.
Früher?
Ich werde es danach gleich mal anhören.
It Was a Good Day ist erstmal ein großartiges Ding, irgendwie aus den 90ern, glaube ich. Und er beschreibt halt so einen Tag bei ihm, in dem man nicht erschossen wird. Und sagt dann, heute war eigentlich ein ganz schön geiler Tag. Und das finde ich, passt sehr gut auf Schalke, weil es erstmal sehr chillig ist. So diese Grundatmosphäre ist extrem positiv. Ist wirklich, wirklich toll und sehr, sehr angenehm und gleichzeitig wird halt viel beschrieben, dass da so einige Sachen sind, die wirklich ganz aus dem Ruder gelaufen sind und wirklich nicht gut sind. Und auf Schalke hast du eigentlich bei fast jedem Spiel, dass ich hinterher sitze und sage, oh, da ist, ne, dieser Teil ist echt in die Hose gegangen. Wie gerade gesagt, also ne, selbst bei dem Spiel, das Schalke wirklich die ganze Zeit klar dominiert hat, spielen die halt nur 2-0. Also verlieren 2-0. Oder bei dem Derby, da schießen die 4 Tore gegen Dortmund und das sind unentschieden. Was halt cool gefeiert werden kann. Und deshalb, ne, it was a good day, aber es war halt auch nicht wirklich alles super.
Genau, also wenn das nicht erschossen werden als guter Tag schon zählt. Doch, das ist in sich irgendwie ganz stimmig, finde ich. Da bin ich jetzt schon gespannt, mit was Maurice dann später um die Ecke kommt. Aber wir wollen nicht gleich mit dem Song einsteigen, denn der Song wird ja so ein bisschen das BVB-Segment abrunden. Aber meine Güte, Maurice, über was müssen wir alle sprechen? Was ist das für eine komische Hinserie gewesen? Und ich weiß gar nicht, ob das in der Rückrunde so viel weniger komisch werden wird. Müssen wir alle abwarten. Zur Tabelle, das ist nämlich noch das am wenigsten Erstaunliche irgendwie. Tabellenplatz 3 nach 17 Spieltagen mit dem besten Sturm der Liga, 39 Tore, 24 gefangene Tore, 28 Punkte. Es gab schon mal Tabellendritte, die hatten mehr Punkte und auch Borussia Dortmund hatte schon mal viel mehr Punkte, aber von dem, wie man sich positioniert hat im Rennen um die Plätze hinter Platz 1, sieht das ganz gut aus. Aber jetzt schon, wenn wir auch nur einen Schritt von diesem Thema weggehen, von dieser Moment-Sekundenaufnahme, dann wird es weird. Und deswegen überlasse ich dir die Führung durch dieses Segment, denn du musstest dir 5 Aspekte rausgreifen, was bei kaum einem Verein schwieriger war für diese Sendung, das sich stimmt. auf 5 Dinge zu beschränken.
Das stimmt, in der Tat. Also ich würde erst mal anfangen einfach und das Nutzen so einfach mal auf das Jahr zurück zu, das komplette Jahr 2017 zurückzublicken. Gerade so vor dem Hintergrund, dass es in dieser Zeit unter Klopp eben sehr ruhig im Verein war, war sehr viel Ruhe da, als Klopp da war. Auch noch in dem ersten Jahr unter Tuchel war sehr viel Ruhe da. Wenn man jetzt nur mal allein schaut, im Jahr 2017, da gab es dieses Heimspiel in der letzten Saison gegen Leipzig, bei dem es eben diese Vorkommnisse vor dem Stadion gab. Dann natürlich, was jetzt gerade aktuell ist, der Anschlag auf die Mannschaft, was dieses Jahr war. Dann Pokalsieger in Berlin gegen Frankfurt, was fast vollständig untergegangen ist irgendwie in dieser Saison. Also obwohl es das Erfolgserlebnis schlechthin war, seit langer Zeit mal wieder einen Titel gewonnen zu haben. Dann eben dieses Theater, sag ich mal, um Tuchel und Watzke, was sich eben dort im Frühjahr schon abgespielt hat bis in den Sommer hinein und jetzt auch selbst ab und zu noch so ein bisschen immer wieder aufkommt. Mhm. Dann haben wir im Sommer dann den Wechsel auch dann von Tuchel auf Bosch. Auf diese Änderung werden wir dann gleich ja noch zu sprechen kommen, was das für den Fußball bedeutet hat, den der BVB spielt. Dann diese Hinrunde an sich, was dort geleistet wurde und was für Fußball gezeigt wurde und dann dieser plötzliche Wechsel noch jetzt kurz vor der Winterpause schnell noch aus Köln Peter Stöger verpflichtet, was einfach also so im ganzen Überblick dieses Jahr 2017 hat irgendwie quasi alles gegeben, was quasi in den Jahren davor an Ruhe da war und hat es quasi genommen und alles gehäuft irgendwie in dieses Jahr hineingeworfen. Da würde ich einfach jetzt dann mal so überleiten. Also es war jetzt nur so ein kleine Übersicht, weil es wirklich einfach viele Themen waren, das die man länger besprechen könnte. Ja. Einfach mal so jetzt erstmal grob zu diesem Hinrundenverlauf, der selbst vom Verlauf her eigentlich auch ein kleiner Wahnsinn war, weil man einfach früh sich absetzen konnte, die Spiele halt zu Beginn gewonnen hat, auch einigermaßen souverän gewonnen hat, sag ich mal. Und dann plötzlich eben nach der ersten Länderspielpause war es, glaube ich, dieser krasse Einbruch. Also ich glaube, man hatte da in Augsburg gespielt, das Augsburg-Spiel noch so mit Hängen und Würgen gewonnen, sag ich mal. Also da war es, glaube ich, schon ziemlich knapp. Mhm. Glaube ich, ein 2-1 war das.
Ja, zweite dann Länderspielpause diese, war es, aber genau.
Genau, die zweite Länderspielpause. Und plötzlich wurde es halt sukzessiv immer schlechter. Dann haben wir eben ab Ende September, ab diesem Spiel, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viel Spiele es ohne Sieg waren, aber es müssten 8 oder 9 gewesen sein, bis auf das Pokalspiel in Magdeburg.
Genau.
Und dann natürlich dann wieder den Trainerwechsel, jetzt die 2 Siege noch gegen Mainz und Hoffenheim, was einfach so allein schon vom Hinrundenverlauf her einfach echt krass war einfach.
Also von Ende September bis Mitte Dezember gab es keinen Bundesliga-Sieg.
Ja, das muss eigentlich man Wahnsinn. Eigentlich Zunge Wahnsinn, sehen. dass man dann in der Tabelle noch Dritter ist. Ne? Also
ja, das spreche halt ich jetzt auch, mit allen kommenden Gästen drüber. Da kannst du
ja genau. Also es ist halt spricht halt auch irgendwie nicht so für die Bundesliga an sich, dass Schalke, also jetzt um da vielleicht noch mal gerade drauf zurückzukommen, eben so bei Schalke alles ganz gut läuft, die auf dem zweiten Platz sind mit 30 Punkten. Und der BVB eigentlich eine katastrophale Hinserie gefühlt zumindest gespielt hat und dann immer noch Dritter ist, spricht halt auch irgendwie nicht so für die Qualität der Liga, finde ich. Aber jetzt, um vielleicht dann so ein bisschen überzuleiten, im Sommer eben, wir hatten den Wechsel von Tuchel auf Bosch. Und also ich glaube, es wurde halt genug gesprochen über die ganze Sache mit Tuchel, was dort vorgefallen ist und so weiter und so fort. Jedenfalls haben wir halt dann im Sommer den Trainer gewechselt Und es war halt sofort klar, und das hat mich auch fast ein bisschen überrascht, dass dieser Systemwechsel so schnell vonstatten gegangen ist. Also es war ja unter Tuchel so, sehr viele kurze Pässe, sehr viele Verlagerungen, sehr viele Zonen, die sozusagen besetzt wurden, Halbräume besetzt wurden und überladen wurden. Und wie schnell sich das auch schon in der Vorbereitung in dieses starre 4-3-3, das eben Bosch präferierte, wie schnell sich das geändert hatte, war, fand ich wirklich selbst beeindruckend. Da ist halt auch dann so ein bisschen die Frage gewesen, ob es vielleicht auch dann schon im Sommer überhaupt der grundsätzliche Fehler war, nachdem man eben mit Tuchel meiner Meinung nach gerade auch nach der Ära Klopp, die eben auch sehr, sehr Pressing fokussiert war, und man mit Tuchel dort einen Übergang geschaffen hat, um eben auch ein sehr funktionierendes Ballbesitzspiel etabliert hat, dann plötzlich wieder diesen Schritt zurückzumachen, auf einen sehr, sehr starken Pressing-Fokus.
Ja.
Das hat mich wirklich im Sommer, ich will jetzt nicht so neunmal klug rüberkommen, aber ich hatte im Sommer schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht nicht funktionieren könnte, diesen Ansatz so zurückzudrehen. Und es hat sich ja auch dann systematisch schnell bewahrheitet, dass irgendwie diese taktische Variabilität, die unter Tuchel noch da war, einfach unter Bosch dann überhaupt nicht mehr gegeben war. Also es war quasi so, die Spiele, das waren, glaube ich, die Anfangsspiele waren, glaube ich, gegen Wolfsburg, Hertha, das waren ja relativ souveräne Siege. Ja. Dann war dieses 0-0 in Freiburg, was schon schwierig anzusehen war, wo man eben gegen 10 Mann angespielt hat und das nicht geschafft hat, das Spiel für sich zu entscheiden.
Aber auch ein bisschen Pech hatte mit nicht unbedingt nachvollziehbarer Videoassistentenentscheidung in der Nachspielzeit.
Ja,
das hätte auch noch ein 1-0 nach Strafstoß werden können.
Genau. Und dann eben auch diese, was für mich auch so systematisch war diese Niederlage in London, im Wembley gegen Tottenham.
Ja.
Bei dem man eben so plötzlich auf internationaler Ebene gemerkt hat, okay, das ist jetzt sehr wild, dieses Spiel, aber man hat nicht den Eindruck, dass man mit dieser Art Fußball, also man, es fühlte sich sehr unterlegen an. Noch krasser war dieses Heimspiel gegen Real zu Hause. Ja. Wenn man da mal zurück überlegt, der BVB hat in den letzten Jahren immer gut ausgesehen gegen Real. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, also gerade wenn ich da noch dran denke, wie Toni Kroos dort in dem Spiel gespielt hat, also das war wirklich ein dreifacher Klassenunterschied. Und da wurde ich auch selbst so ein bisschen misstrauisch dann. Und ab da hat man auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das Ganze dann gekippt ist sozusagen. Genau, also das hatte halt da, ab da in der Hinrunde so ein bisschen auch das Gefühl gefehlt, dass die Mannschaft von diesem System überzeugt ist, weil es eben dann ab oder nach Augsburg immer hilfloser würde ich fast sagen. Also es war, wir hatten, ne, dieses hohe Stehen, aber gleichzeitig wenig kompakt und einfache Gegentore kassieren, eben indem man schnell überspielt wurde. Da war teilweise dann mittlerweile, da waren teilweise Spiele dabei, da sorgte jeder lange Ball für Gefahr, die auf die zwei Innenverteidiger zugeflogen kam. Also es war insgesamt für mich irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, warum man diesen Systemwechsel vollzogen hat im Sommer. Das war wirklich, also diese Sache, glaube ich, an der hatten wir auch dann am meisten zu knabbern in dieser Hinrunde, weil es eben dann, nachdem es, wie gesagt, zu Beginn ziemlich gut losging, einfach immer verschwommener wurde. Also dieses 4-3-3 blieb zwar, aber irgendwann hatte man irgendwann das Gefühl, dass dieses Pressing, was zu Beginn noch für mich sichtbar war, gar nicht mehr gegriffen hat. Und man am Gegenende einfach gar nicht mehr wusste, was man überhaupt spielt, außer dass man im 4-3-3 auf dem Feld angeordnet ist. Und dort auch immer unsicherer wurde.
Ja.
Also das ist halt auch so der Hauptpunkt, den ich wirklich verantwortlich machen würde für diese schlechte Hinrunde, sage ich mal.
Ja, und da kommen natürlich ein paar Dinge zusammen, wo man auch jeder für sich dann entscheiden muss, wie gewichtet man die einzelnen Punkte. Aber das eine ist, dass man sich für einen klaren Systemtrainer entschieden hat, der verfügbar war, aber vielleicht die Einschätzung ist der Kader, den wir dafür haben, auch der richtige. Der andere Punkt, der dann noch dazu kommt, ist, beliebte These lässt sich nie überprüfen, aber vielleicht war das auch gar nicht so von Vorteil, dass von Anfang an alles scheinbar, und zwar nicht anscheinend, sondern nur scheinbar reibungslos lief und die Ergebnisse eben gestimmt haben, bis hin zu einem grotesken 6:1 gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem Gladbach wahnsinnig viele Chancen hatte. Ja. Aber sogar, ich weiß es noch ganz genau, dass ich habe dieses hohe Stehen und ich habe mir, also ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, man will nicht so Neumann-klug klingen. Ich weiß nicht, ob ich es in der Sendung gesagt habe, aber mit Sokratis eine Abwehr aufzubauen, die hoch steht, da dachte ich mir, Und Bartra traue ich die Schnelligkeit zu. Bei Toprak dachte ich da auch schon, ey, da muss nur einer von denen ausfallen. Dann wird das echt schwierig. Und das hat man in den Spielen vorher schon gesehen. Aber auch ich habe nach diesem Gladbach-Spiel, zwar im Scherz, aber trotzdem die Frage bleibt ja gestellt, auch ich habe das Segment damals eingeleitet mit, ist Borussia Dortmund die Meisterschaft noch zu nehmen? War ein lauer Gag, aber trotzdem, das spiegelt perfekt die damals da herrschende Meinung wieder.
Da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Das war, also ich habe das immer selbst unterdrückt, aber dieses Gefühl war ein wenig da, dass man dachte, oh, das klappt ja jetzt plötzlich und das funktioniert alles und wir gewinnen die Spiele. Naja, souverän würde ich nicht sagen, aber ich glaube, im Kicker stand das. Der Kicker hatte den BVB zu dem Zeitpunkt Scheinriesen genannt. Und das fand ich eigentlich ganz passend damals. Denn wirklich, also das Spiel in das Gladbach-Spiel war wirklich da, also ein Paradebeispiel dafür. Eben, ich glaube, die Gladbacher, ich glaube, allein Hazard läuft dreimal auf Bürki zu in der ersten Halbzeit oder
genau,
so. Oder
genau.
Zweimal.
Ja. Ne?
Und genauso das Spiel in Wolfsburg, was wirklich sehr souverän wirkte. Aber das war lustigerweise genau wie das Derby, über das wir vorhin gesprochen haben. Da war auch jeder Schuss einfach ein Treffer. Also das muss man halt auch einfach irgendwie sehen in dem Moment. Das war halt einfach wahnsinnig viel Glück auch schon zu Beginn dieser Saison dabei, wo man dachte, okay, vielleicht stabilisiert das sich noch. Und im Endeffekt hat es sich halt genau andersrum stabilisiert. Also da war halt eben dann plötzlich jeder Angriff, den vielleicht dann noch Bürki retten konnte oder das Unvermögen war der Stürmer, dann halt plötzlich im Tor.
Genau, und dann hast du eben einen Trainer, der auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, er ist nicht derjenige, der dann in Aktionismus verfällt, was sein Spielsystem angeht, sondern er möchte seine Philosophie durchsetzen auf Biegen und Brechen. Also eigentlich hast du genau das bekommen, was du erwarten konntest, aber weil die Fallhöhe auch so wahnsinnig hoch war und weil es auch, also gleich einherging auch mit Misstönen anderer Art, also irgendwie wurde ja kein Stein auf dem anderen gelassen bei Borussia Dortmund. Alles wurde in Frage gestellt und es ist ein vollkommen konfuses Kalenderjahr 2017 für den BVB gewesen. Und deswegen hatte ich den Eindruck, dass dann auch das, was eigentlich erwartbar war und was auch noch nicht zum völligen Untergang des BVB hätte führen müssen, wonach es sich aber zwischendurch mal anfühlte, das wurde dann auch wieder so überbewertet. Also man wusste doch, dass Peter Bosz dann nicht vom 4-3-3 abrücken wird und dass er versuchen wird, seine Philosophie weiter durchzuspielen.
Also das ist halt ein Punkt, wo ich so die Parallele sehe, das, was vorhin Christopher so ein bisschen angesprochen hat beim FC Bayern, diese kontinuierliche Vereinsausrichtung. So, wofür steht der Verein? Welchen Fußball wollen wir spielen? Wenn ich dann nochmal überlege im Sommer, ich glaube, da war Favre im Gespräch. Dann hatten wir Peter Bosz, der war in der Verlosung als Nachfolger für Tuchel. Und ich glaube, Peter Stöger wurde zu dem Zeitpunkt auch schon diskutiert.
Ja.
Da frage ich mich halt dann auch von der grundsätzlichen Ausrichtung her, die eigentlich dann der Verein vorgeben sollte, wie der Fußball oder wie stellt sich der Verein vor, wie dieser Verein Fußball spielen soll, die diese Ausrichtung einfach überhaupt nicht oder klar wurde oder überhaupt nicht festgezurrt ist sozusagen. Also da hatte man wahrscheinlich unter Klopp Glück, sage ich mal, weil Klopp diese Idee mitgebracht hat, wie er Fußball spielen möchte und das super auf den Verein, also für den Verein einfach gepasst hat.
Ja.
Aber der Sommer hat halt auch ganz klar gezeigt, dass man da selbst keinerlei Idee hat, also wo es in der Zukunft hingehen soll, für was soll der BVB, für welchen Fußball soll der BVB stehen? Also das habe ich schon im Sommer nicht ganz nachvollziehen können.
Genau, allein die Reihe der Kandidaten hört ja eher nach ist verfügbar, sich an, als nach steht für eine einheitliche Philosophie, wie wir spielen wollen. Und dementsprechend kann man dann konstatieren, und ich glaube, das ist inzwischen auch schon Common Sense fast schon, dass der Kader Schwachstellen hat, die besonders in diesem offensiven Stehen unter Bosch aufgedeckt wurden. Die hätte man mit einem anderen System besser kaschieren können. Aber ist ja irgendwie dann auch klar, dass der Kader nicht passt, wenn man sich auch erst recht spät ja für eine Philosophie entscheidet.
Genau. Das wäre nämlich auch so ein Punkt, den ich auch angesprochen hätte. Einfach die Frage, ob man, also dieser Kader wurde von Tuchel sukzessive umgebaut, hin zu mehr Ballbesitz, mehr Flachspiel, Flachpassspiel, mehr Überladen der Halbräume, und dann soll dann im Sommer plötzlich der Wechsel auf einen starken Press, sehr, sehr starken Pressing-Fußball vollzogen werden, wo man dann halt schon drüber nachdenken kann, wie soll das funktionieren? Also haben wir überhaupt die Spieler dazu? Wird Nuri Sahin ein Pressing-Monster im zentralen Mittelfeld werden mit seinem Tempo? Eher nicht. Wird Julian Weigel der absolute Pressing-Fußballer werden im zentralen Mittelfeld? Wahrscheinlich bisher auch noch nicht. Also das sind
wird Aubameyang immer mitmachen?
Genau. Ist Aubameyang ein Pressingstürmer, der
den Ball, ein Burgstaller? Ist er ein Burgstaller?
Ja, das nein, ist er nicht. Die Frage. Er ist kein Burgstaller. Das sind eben alles
macht so Punkte. Macht aber seine 20 Tore in der Saison.
Ja, richtig. Aber das hat sich, also man merkt auch, ist ein guter Punkt, dass hier das Aubameyang angesprochen wurde. Einfach denn, also Aubameyang hat es unter Tuchel verstanden, oder sagen wir es andersrum, Tuchel hat es verstanden, Aubameyang so einzusetzen, dass er eben häufig einfach nur in den Abschlusssituationen da war. Er war ja kaum ins
Spiel eingebunden.
Kurzpassspiel, ein Spiel eingebunden. Und dann sieht man plötzlich in dieser Hinrunde halt Aubameyang auf dem Flügel rumtouren oder irgendwelche hohen Anspiele, die auf ihn zufliegen, die er einfach nicht festmachen kann, weil er eben kein Burgstaller ist oder kein Lewandowski. Und da ist es halt eben auch die Frage, ob diese permanente Laufarbeit dann vorne als erster Anlaufen ihm hilft. Das kann man halt an vielen Leuten festmachen. Julian Weigel war unter Tuchel der Ballmagnet schlechthin in der höheren Position. Ich meine, gut, er war im Sommer auch, er war verletzt, kam zurück. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber er hat ja keinen Fuß auf den Rasen bekommen in der höheren Position. Und dann stellt ihn Stöger jetzt in den 2 oder 3 Spielen zurück und der hat plötzlich wieder fast an die 100 Ballkontakte und Pässe pro Spiel. Das sind einfach viele Sachen, wo man sich fragt, das passt einfach nicht. Oder warum? Das passt nicht. In der Abwehr hast du auch schon angesprochen eben, Max. Toprak und Sokratis sind jetzt nicht gerade die schnellsten Innenverteidiger. Dann plötzlich rutscht in der Hinrunde Neven Subotic, der eigentlich schon komplett raus war, wieder in die Innenverteidigung und soll da, Thomas Doll würde sagen, die Kohlen aus dem Feuer holen. Also es sind einige konfuse Sachen passiert in dieser Hinrunde, die auch einfach nicht greifbar sind. Also es hat sich irgendwie verselbstständigt, würde ich fast sagen. Also es ist ganz, ganz seltsam.
Also wir werden ja bestimmt auch noch so ein bisschen über die Verantwortlichen da sprechen und da kann man ja auch einige Worte zu verlieren, aber so nochmal einen weiteren Schritt zurückgegangen, kann man vielleicht sagen, Borussia Dortmund als Verein ist überdreht seit vielleicht sogar schon seit dem ersten schlechten Klopp-Jahr. Und das kennt man ja ehrlich gesagt auch schon. Also früher hat der Verein auch überdreht, da aber eher wirtschaftlich. Mhm. Hoffen wir mal, dass das, na gut, Dembélé wird da geholfen haben, dass das diesmal nicht der Fall ist. Aber das ist so ein bisschen das Gefühl, während bei den Bayern sind auch Dinge aus den Fugen geraten. Da ist jetzt halt dann ein Retro, wir gucken wieder nach hinten und schöpfen so Mut für die Zukunft. Und bei Schalke 04 hat's irgendwie nie so wirklich gepasst und man hat so langsam so zaghaft das Gefühl, vielleicht hat dieser Verein jetzt als Verein mal wieder in die Spur gefunden. Und bei Borussia Dortmund, das ist so ein Verein, der lief jetzt irgendwie die ganze Zeit auf 110% in ganz vielen Bereichen. Und es äußert sich jetzt vielleicht in diesem Kalenderjahr 2017 zum ersten Mal so richtig an allen Baustellen.
Ja, würde ich absolut zustimmen. Also der BVB ist ja generell ein Verein, wenn man da jetzt, sag ich mal, die letzten 3 Jahrzehnte zurückzuschauen, der eben solche Wellenbewegungen auch definitiv hat. Die sind halt nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
Ich glaube auch tatsächlich, dass so die ersten Verschleißerscheinungen jetzt auftreten. Also diese erfolgreichen Jahre unter Klopp, man hat es immer wieder kontinuierlich geschafft, wichtige Spieler zu ersetzen. Aber irgendwann funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. Also irgendwann kommt man so an den Punkt, da ist der Kader einfach so, ich würde jetzt nicht sagen, doch, ich würde sagen, ein bisschen, was die Qualität betrifft, ein bisschen verwässert. Und würde ich dir auch absolut zustimmen. Es offenbart sich momentan, also rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir gerade momentan so wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast einfach sind. Das würde ich einfach so festhalten. Und ich glaube, da müssen auch dann im Sommer im Kader einige Sachen sich, einige Dinge und einige Wechsel vollzogen werden. Definitiv. Also ich weiß nicht, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche oder so gelesen, dass der BVB eben alle paar Jahre so ein bisschen zu nah an die Sonne fliegt,
ja,
und dann erst wieder ein bisschen geerdet werden muss, bevor er dann nochmal neu ansetzt.
Da haben wir beide den gleichen Text von Stefan Uerswich gelesen.
Genau, Grüße an ihn. Ich glaube tatsächlich, dass sich das momentan so ein bisschen ankündigt. Es ärgert einen, aber es ist auch ein bisschen irgendwie, man nimmt es ein bisschen hin, weil es einfach, ist dieser Verein teilweise auch so.
Ja, vor allem, man muss es ja insofern eigentlich demütig hinnehmen, weil die Wellenbewegung, wenn es jetzt überhaupt so wäre, dass Borussia Dortmund gerade wirklich eher wieder auf eine Welle im unteren Bereich zusteuert, dann ist ja die Eskalationsstufe, was kann passieren, wir könnten mal nicht in der Champions League spielen und es ist nicht mehr, unser Verein könnte komplett aufgelöst werden als Verein, weil er insolvent gegangen ist. Das macht alleine ja schon mal demütig und man hat auch die Mittel, da jetzt gegenzusteuern. Also du hast eben wirtschaftliche Möglichkeiten, die hattest du vor 10 Jahren noch nicht. Du hast auch ein Ansehen, das hattest du vor 10 Jahren noch nicht. Das heißt, es bedeutet etwas ganz anderes für einen Spieler, zu Borussia Dortmund zu wechseln, denn das ist halt die Nummer, die Adresse Nummer 2 in Deutschland, bei der du spielen willst. Und deswegen sind, glaube ich, die Voraussetzungen. Ja, ich habe kurz gewartet, ob sich jemand.
Ich habe auch gewartet, dass eigentlich da ein Schalker Widerspruch kam. Ja. Er kam nicht.
Ich glaube, er schläft. Lassen wir ihn den Schlaf der Gerechten schlafen.
Ich lasse euch einfach in eurem Irrglauben noch so ein bisschen hinsiechen.
Also ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass der Schalker sagt, Schalke ist die Nummer 1 und Bayern logischerweise dann noch die Nummer 3.
Stimmt.
Wenn überhaupt.
Das kann natürlich auch sein. Was ich damit sagen will, wir müssen quasi nicht die Apokalypse an die Wand malen, selbst wenn wir sagen, es könnte jetzt mal sein, dass man wieder eine schlechtere Phase einsetzt beim BVB, das wird immer noch auf einem ganz anderen Niveau stattfinden als schon in der Vergangenheit. Aber
glaube ich auch, also.
Aber das, was du mit angesprochen hast, mit verwässert im Kader und was wir auch schon angedeutet haben mit, wir sind uns nicht so ganz sicher, welche Philosophie verfolgt dieser Verein eigentlich auf dem Fußballfeld, zeigt ja auch schon, es braucht jetzt wieder so eine Profilschärfung. Und da stelle ich mir die Frage, und die Frage reiche ich dann an dich weiter, denn dafür bist du da. Sind Aki Watzke und Michael Zorg oder vielleicht auch noch ein paar Personen, die mir vielleicht gar nicht jetzt einfallen in dem Moment, sind das deinem Gefühl nach die richtigen, um diese Profilschärfung wieder durchzuführen?
Ja, bei Watzke ist es tatsächlich so, also ich habe zumindest das Gefühl, man sieht es ihm an, dass ihm die letzten 1-2 Jahre ziemlich zugesetzt haben. Also das habe ich zumindest den Eindruck, dass ihm das schon ganz schön mitnimmt. Was man aber auch so ein bisschen sehen muss, wenn man mal zurückblickt vor den Glücksgriff mit Klopp, wie häufig dort eben zu dem Zeitpunkt Watzke und Zorc auch mit Trainern eben daneben gelegen haben. Ich habe eben Thomas Doll angesprochen zum Beispiel. Ich erinnere mich da zurück an die Zeit mit Jürgen Röber. Gruselige Zeit.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist wirklich, diese Zeit gab es eben auch. Also Klopp war da tatsächlich ein Glücksgriff. Tuchel war sportlich meiner Meinung nach auch ein Glücksgriff. Beim Rest nicht so. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, dass diese Profilschärfung unter ihnen stattfinden kann. Also ich glaube, der Großteil der Leute fordert nicht die Köpfe von Zorc und Watzke. Absolut nicht. Ich kann mir auch gerade den Verein, ehrlich gesagt, ohne diesen beiden Macher nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. auch wenn da jetzt vielleicht mit Bosch eine katastrophale Entscheidung getroffen wurde im Sommer, die man jetzt eben ausbaden muss, traue ich das denen allemal zu, definitiv.
Ich finde das ja spannend, ne? Also ich als Schalker zugegeben, muss man sich da immer vorsichtig sein mit Kritik und so. Ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von Zorc. Aber ich finde Watzke eine noch viel schlimmere Giftspritze, als der Tönnies immer hingestellt wird. Also, oder wahrscheinlich
also,
auch ist.
Also ich finde, ich sag jetzt mal, Rummenigge, Tönnies und Watzke geben sich nichts mehr. Also, finde ich. Also, egal, was da kommt, ist halt heiße Luft irgendwie. Ja. Aber ansonsten so Aki Watzke so als Macher im Hintergrund, sage ich mal, so gerade was die finanziellen Dinge betrifft, wie er eben den Verein aus der Krise geführt hat, aus der finanziellen Krise oder aus dem fast Scheintod, das würde ihm halt immer, also werde ich ihm persönlich halt immer hoch anrechnen. Aber ja, also ein bisschen weniger Lautsprecher wäre sicherlich für alle angenehmer.
Und ist deine Meinung da auch repräsentativ für die Fanszene? Denn ich erlebe die als Außenstehender auch als ziemlich zerrissen in dieser Frage.
Ja. Also ich würde sagen, grundsätzlich ja. Also was Watzke, die Äußerungen von Watzke betrifft, ist eben vieles einfach drüber. Ansonsten kannst du nochmal die Frage gerade wiederholen.
Ich erlebe die Fanszene als sehr zerrissen, wenn es um die Persona und die Einschätzung von Watzke und Zorc geht.
Also da hat sich viel, glaube ich, jetzt in der Tuchel-Sache kristallisiert, weil eben Watzke so letztendlich als die Person dastand, die Tuchel, der erfolgreiche Trainer war, der den Pokalsieg geholt hat, entlassen hat. Und seitdem habe ich auch den Eindruck, dass Watzke eben viel einstecken muss. Ich habe aber das Gefühl, dass je näher man an diesem Punkt an den Verein heranrückt, dass diese Kritik an Watzke dann ein bisschen, sie verstummt nicht, aber sie ist auf jeden Fall weniger. Also mit einem bisschen weiteren Entfernung und Blick auf den Verein ist die, glaube ich, die Kritik an Watzke, gerade die sich da halt eben an dem Punkt Tuchel manifestiert, lauter, als wenn man näher an den Verein heranrückt, auch gemessen an der Fanszene. Natürlich gibt's auch an der Fanszene in Dortmund und der aktiven Fanszene viele, viele Reibungspunkte mit Watzke. Aber ich glaube, in der Sache Tuchel, das ist kein Reibungspunkt, was die aktive Fanszene betrifft.
Mhm. Und interessanterweise glaube ich, dass es wäre sowohl bei Uli Hoeneß ähnlich, bei Karl-Heinz Rummenigge, als auch bei Clemens Tönnies. Das ist ein ganz häufiges Phänomen bei diesen Lautsprechern in Anführungszeichen, die sich vor allem durch Meinungsmache öffentlich profilieren, aber je enger du mit Leuten zusammenarbeitest, die auch im Verein arbeiten, desto mehr andere Facetten lernst du kennen. Man ist dann fast beruhigt, ah cool, die geben nicht nur Interviews, die machen ja auch noch andere Dinge. Vielleicht ist das ganz typisch für diese Art von Vereinsführung. Ja.
Ist aber auch bei Watzke habe ich den Eindruck, dass er in den Klopp-Jahren sehr angenehm, was heißt sehr angenehm, aber angenehmer war, da er eben nicht so der Lautsprecher war, weil Klopp, glaube ich, ihm auch viel in der Öffentlichkeit abgenommen hat, weil er einfach so ein Medienprofi ist, ne? Und das jetzt mehr wieder auf ihn zurückfällt und das einfach nicht, ich weiß nicht, nicht so richtig ist nicht sein Steckenpferd.
Welche Aspekte hast du denn noch auf dem Zettel, die wir jetzt vielleicht noch nicht ausreichend gestreift haben?
Muss ich gerade noch mal selbst gucken. Also was vielleicht noch so ein Punkt war, der in dieser Hinrunde auch dafür gesorgt hat, dass es eben so schlecht lief, kann man halt nicht außen vor lassen, ist einfach auch das unfassbare Verletzungspech, was man hatte. Hm. Ich denke da so an den Pokalsieg, den man sich eben damit teuer erkauft, dass Reus immer noch ausfällt wegen der Kreuzbandverletzung. Sebastian Rode, den gibt's auch noch beim BVB. den hätte ich gerne gesehen. Unter
Vorsichtig, was du gerade jinxst. Das hier wird erst Ende Dezember veröffentlicht.
Ja, genau. Mal schauen. Aber muss man halt eben sehen. Der ist halt leider auch immer noch verletzt. Den hätte ich zum Beispiel gerne unter Peter Bosch mal in dem System gesehen. wäre sicherlich interessant gewesen. Erik Durm ist mit einer Hüftverletzung ausgefallen. Mario Götze kam nach seiner langen Stoffwechselerkrankung erst zurück. Den sollte man vielleicht auch nochmal lobend erwähnen, vielleicht später noch. Guerrero hat sich beim Confed Cup ganz seltsam verletzt. Julian Weigel war lange raus. Dazu ist Schmelzer, glaube ich, zweimal in der Saison ausgefallen. Piszczek ist weggebrochen, der als Rechtsverteidiger da mit seiner Erfahrung sehr viel stabilisiert hat, gerade noch zu Anfang der Saison. Eigentlich wirklich Wahnsinn. Ich habe jetzt leider keine Statistik zur Hand dazu, aber mich würde es mal interessieren, mit wie häufig der BVB hintereinander in Spielen mit der gleichen Viererkette spielen konnte. Wahrscheinlich nicht so häufig.
Nee.
Also das war halt schon, also das vergisst man quasi so ein bisschen, dass eben das Verletzungspech da war.
Ich hatte eine Statistik gesehen, dass jetzt mit Bosch und Stöger, das ist glaube ich 16, 17 Mal die verschiedenen Abwehrformationen hintereinander gewechselt wurde, dass dann nie irgendwie halt gleich auch zusammengespielt
waren. Echt der Wahnsinn eigentlich. Also, dass dann halt irgendwie dann die Abstimmung da auch nicht stimmt, das ist halt dann, kommt halt dann von selbst. Ansonsten vielleicht noch so ein Punkt, der auch wenn er vielleicht jetzt nicht sportlich ist und ich will mich da auch nicht weit aus dem Fenster lehnen, was so Küchenpsychologie betrifft, aber dieser Anschlag im Frühjahr, den sollte man vielleicht nicht ganz, also der war halt mir war der persönlich aus der Bewertung zu schnell raus, aus der Öffentlichkeit so. Das wurde viel zu schnell meiner Meinung nach vergessen, was da passiert war. Oder von vielen vergessen, was dort passiert ist. Man sollte sich aber auch hüten davor, das als ultimativen Grund für diese schlechte Hinrunde zu sehen. Soweit würde ich wahrscheinlich auch nicht gehen. Ich meine, wir können jetzt nicht in die Köpfe der Spieler reinsehen. Aber wenn ich zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in der SZ oder in der Zeit war, das Interview mit Matthias Ginter gelesen habe, der eben darüber nachgedacht hat, ich meine, er ist mittlerweile in Gladbach, aber der darüber nachgedacht hat, mit dem Fußball komplett aufzuhören, weil er eben Probleme im Alltag hat, er einfach hatte, dass man da vielleicht dann schon sagen kann, dass das definitiv auch noch ein Mini-Faktor einfach ist, wenn man jedes Wochenende wieder in den Bus steigen muss und vielleicht sogar die gleiche Strecke zum Stadion fährt. Dass das sicherlich auch ein Faktor ist, den man nicht außen vor lassen sollte,
ja.
Der aber auch jetzt nicht als ultimativer Grund für die Leistungen herangezogen werden sollte.
Ja, wobei andererseits, also gebe ich dir genau recht, ich finde es auch richtig, also ich kann alles nachvollziehen, ich kann auch nachvollziehen, warum nicht ständig über die Folgen dieses Anschlags gesprochen wurde, weil das eben damit zusammenhängt, dass man nicht in die Köpfe der Spieler reingucken will. Auf der anderen Seite finde ich, dass man schon auch das, was du jetzt auch gesagt hast, dass man darf es nicht als Alibi verwenden. Das stimmt, wenn ich Verantwortlicher des Vereins bin und deswegen glaube ich, wurde es vom Verein nicht thematisiert. Ich finde, als Öffentlichkeit und vor allem als Journalisten hat man da aber eine andere Rolle. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich Leuten ein Alibi gebe, sondern ich finde, da hätte man das auch schon in der journalistischen Berichterstattung noch deutlicher eine Rolle spielen lassen können. Spätestens als dann die ersten Artikel draußen waren, wo dann Traumaspezialisten mal nacherzählt haben, wie so etwas normalerweise verarbeitet wird. Da habe ich auch viel Neues erfahren. Ich wusste auch nicht, dass das ganz normal ist, dass man oft nach 6 Monaten erst zu einem solchen Ereignis das Trauma erstmal so richtig nochmal neu verarbeitet. Das war mir auch neu. Und ich finde aber als Medien hätte man mit diesem Thema schon auch anders umgehen können. Es ist
also habt ihr oder hast du auch den Eindruck, dass das Thema zu schnell wieder ad acta gelegt wurde?
Ja, finde ich schon. Also jetzt, wir bewegen uns jetzt natürlich gerade in der Zeit, wo der Prozess gerade dazu stattfindet oder den Auftakt hatte. Deswegen fand es als Thema wieder statt in der Berichterstattung. Aber ja, finde ich schon. Denn wenn man es verknüpft mit Beobachtungen, die objektivierbar sind. Also weil wir können jetzt nicht sagen, Spieler XY hat deswegen den Fehlpass gespielt, weil er in dem Moment gerade einen Knaller auf der Tribüne gehört hat. Das ist Quatsch. Ja. Aber was man sagen kann, und ich finde, da hat Warp im Forum einen sehr interessanten langen Kommentar zugeschrieben, der mich das auch nochmal neu hat überlegen lassen. Man sieht eine eine Zerrissenheit auf dem Spielfeld. Den ersten Punkt von Christopher, den wir heute beim FC Bayern hatten, den sieht man bei Borussia Dortmund auch. Und man hat auch das Gefühl, es gibt hier Grüppchen, es wird nicht an einem Strang gezogen, sowohl spieltaktisch als auch von dem, wie man in den Spielen von der Einstellung her. Und wenn man das beobachtet, kann man, das kann ja auch mit sowas zusammenhängen. Ich finde, die Verknüpfung kann man schon machen zu dem Anschlag, den ja auch jeder Mensch anders verarbeitet. Und ich glaube, dass, was man sagen kann, ist, und wo man sich dann auch nicht zu sehr von so einem seriösen Terrain wegbegibt, ist, das ist eine emotionale Ausnahmesituation, die jeder Mensch individuell für sich verarbeitet. Und das kann ein Faktor sein, warum eine Mannschaft in vielen Momenten, in denen sie ja an ihre Leistungsgrenze gehen muss, nicht wirklich als Mannschaft auftritt.
Das Problem, vielleicht, ja, wenn ich mich mal kurz dazwischen quetschen kann, das Problem bei sowas ist ja ganz einfach, dass man es nicht sieht, ne? Und dass sowas ja ganz, ist ja ein gesellschaftliches Problem und so mentale Krankheiten werden ja immer weg, wird sich ja nie lange mit aufgehalten, ne? Das ist ja genau diese Robert-Enke-Geschichte auch, Depression oder sowas, das ist halt immer ganz schnell weg und solche Geschichten halt auch, weil man es halt nicht sieht. Also eine Verletzung ist ganz klar, der hat Gips, der kann nie laufen. Aber wenn da halt irgendwas im Kopf ist, das ist halt von außen unfassbar schwierig zu sagen. Und dann haben wir ja immer noch diese Mentalität in der Gesellschaft, dass wir halt sagen, ja, dann soll der doch, ne, soll der mal,
die werden so gut
soll der sich mal ein Wochenende ausschlafen und dann geht das schon wieder. Ja. Was natürlich totaler Unsinn ist und dass so ein Kopf halt eine ganze Zeit braucht, bis sowas dann verarbeitet ist und dass sowas halt sehr, sehr unterschiedlich ist zu verarbeiten. Das ist halt schwierig nachzuvollziehen für Außenstehende dann, ne? Also das bei von außen, ich meine, schnelllebige Welt heutzutage, alle Nachrichten sind maximal 10 Minuten interessant und dann sind sie schon veraltet. Und da ist sowas halt natürlich ganz schnell raus aus dem Kopf. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das in der Berichterstattung dann irgendwann zu kurz kommt, weil die Leute halt gelangweilt sind davon und das dann einfach nicht mehr hören wollen. Dass das natürlich noch ein Problem ist für die Spieler und ich glaube auch, wahrscheinlich kannst du, wen hattest du gerade zitiert? Ginter, glaube ich, ne?
Ja, richtig.
Wahrscheinlich kannst du den
auch. Schau dir Marc Bartra an, der ist seitdem gefühlt vollkommen von der Rolle. Also, er hatte sich sehr stabilisiert unter Tuchel in der Hinrunde eigentlich noch und in der Rückrunde hat er auch keine so schlechten Spiele gemacht und seitdem kannst du ihn eigentlich. Ja, also kriegt gar keine Konstanz mehr rein.
Dieser Rückpass vor dem 0:1 gegen den VfB Stuttgart ist ja so die Marc Bartra-Szene.
So, da merkst du bei diesem Spieler merkst du es halt wirklich am meisten, würde ich, dass sich da einfach, dass da ein Cut vollzogen wurde und dass sich da bei ihm was geändert hat.
Und ich wette, du kannst einen Ginter auch in 10 Jahren noch fragen, hast du damit noch zu knacken? Und der wird dir auch immer noch sagen, dass das jetzt auch nicht alles super ist. Also. Ja. Ich glaube, sowas, das ist dann auch einfach schwer zu verarbeiten für Menschen.
Ich meine, es ist ja auch nicht leicht, so einen Faktor mit einzubeziehen. Find, da hast du schon auch die richtigen Argumente noch gesagt, Carsten. Aber insgesamt, finde ich, kam es doch zu kurz dafür, wie krass dieser Vorfall einfach war. Also man muss sich nur 5 Minuten mit Artikeln zu diesem Thema beschäftigen, dass einem wirklich die Kinnlade runtergeht. Ja. Das war ein Anschlag.
Genauso gut 10 Spieler tot sein.
Da sollten so viele Spiele wie möglich sterben bei diesem Ding. Dass das dann noch aus irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen heraus passiert ist, das ist dann noch die nächste Unfassbarkeit. Aber ich glaube, Leute, die sowas, gut, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist so oder so. Also man kann es nicht begreifen. Aber wenn man sich nur kurz damit befasst, was da eigentlich passiert ist, dass das 3 Sprengsätze waren, dass da Geschosse durch die Luft geflogen sind, die sich in irgendwelche Kopfstützen gebohrt haben, dann sieht man allein, was es mit einem selbst macht, sich nochmal rein zu versetzen. Und man hat das damals nur so mitbekommen. Also auf Twitter gingen dann die Gerüchte rum und dann auf einmal Anschlag und man dachte sich, was war, haben da jetzt irgendwelche Ultras Quatsch gemacht oder was ist denn da jetzt passiert? Muss denn das sein? Also es versetzt einen selbst ja zurück in diese Zeit und deswegen finde ich schon, dass, also das ist jetzt so schwierig, weil so ein bisschen ist es von so einer Kanzel herab. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich zum Beispiel nie unhämisch gegenüber Borussia Dortmund gewesen wäre. Aber in manchen Situationen in dieser Hinrunde, als es nicht lief beim BVB, da wurde schon ganz schön undifferenziert manchmal auch ja. auf die Mannschaft.
Es gibt diese eine Grenze für mich sozusagen, die halt die nicht mehr überschritten wird. Es gibt ja so häufig so dieses typische Ding, wenn eine Mannschaft eben schlecht spielt und auch verliert, wird halt eben oft Charakterschwäche und sowas attestiert, ne? Wenn ich dann halt denke, dass halt die Mannschaft nach dem Anschlag einen Tag später auf dem Feld stand und auch in Monaco auf dem Feld stand, also ich würde halt dieser Mannschaft niemals mehr irgendwie Charakterschwäche oder sowas unterstellen. Aber natürlich ist auch einfach, der Fußball ist schnelllebig, die Medienwelt ist sehr schnell, da vergisst man eben auch sehr schnell. Und so kommt auch eben diese Häme wieder zurück, was man auch jetzt nicht nur, weil in Anführungszeichen, nur weil dieser Anschlag passiert ist, jetzt sich komplett stecken sollte.
Ja, genau. Also das meine ich ja, ich will jetzt ja auch nicht auf so eine moralische Kanzel rauf.
Nein.
Und es soll ja alles auch noch Spaß machen und so weiter. Und ein Witz ist auch erstmal nur ein Witz und jetzt nicht irgendwie verletzend gemeint. Aber von Journalisten erwarte ich da in der direkten Reflexion von Spielereignis nochmal einen anderen Grad an Nachdenklichkeit als von Fans. Und das kann dann sein, dass Artikel dann weniger interessant sind, weil das Thema nervt oder weil man das jetzt auch dann irgendwann nicht mehr hören kann mit dem Anschlag. Vielleicht finden es auch jetzt gerade schon wieder Leute langweilig, dass wir da so lange drüber sprechen. Aber es gehört halt mit dazu. Also eigentlich wäre es doch völlig unfassbar, das nicht zu thematisieren.
Ja. Ich denke halt häufig so dran, was wäre passiert, wenn dort jemand wirklich zu Tode gekommen wäre? Oder also worüber würden wir dann diskutieren? Also das ist halt noch eine Dimension, über die ich halt, also die ich nicht begreifen kann oder begreifen kann.
Ja, ist es wirklich. Und es relativiert eigentlich alles. Und ehrlich gesagt wäre dann auch die komplette Hinrunde eigentlich total egal, weil du dir denkst, meine Güte, dritter Tabellenplatz, sind das jetzt hier Probleme? Und wir reden über Philosophie und Ausrichtung von Borussia Dortmund und schafften's Michael Zorc und Aki Watzke da jetzt ein Profil zu schärfen? Alles irgendwie interessante Fragen, aber dieser es ist nur Fußballspruch, der ja schon auch manchmal einem selber auf den Zeiger geht, es stimmt halt manchmal doch. Also wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob in Borussia Dortmund gerade existenzielle Krisen stattfänden, denn nein, die gibt es weder wirtschaftlich noch anders. Ja.
Aber du siehst eben, um da jetzt mal vielleicht zu den Bogen zu spannen, es sind eben in diesem Jahr oder in dieser Hinrunde einfach viele, viele Punkte, die man anführen könnte, warum, wieso, weshalb. Und es gibt nicht so richtig den einen massiven Grund, warum eben diese Hinrunde so gespielt wurde, wie sie gespielt wurde. Also es ist sehr schwer zu fassen. Und wir werden auch im Endeffekt nie erfahren, wie stark dieser Anschlag damit zu tun hatte, mit der Leistung, die eben da gezeigt wurde. Werden wir wahrscheinlich nie.
Wissen die Spieler ja wahrscheinlich selbst nicht.
Ja.
Und wenn wir den Blick jetzt versuchen, davon wieder ein bisschen zu lösen und auch nach vorne zu gucken. Mhm. Jetzt gibt's Peter Stöger, 7 Tage nachdem er beim 1. FC Köln entlassen wurde. Wurde, glaube ich, ausreichend thematisiert, dass das ein bisschen sich merkwürdig anfühlte. Jemand dann auch so komplett, also der ist ja einmal durch den Fanshop gelaufen und als wäre er magnetisch und alle Dinge sind an ihm kleben geblieben.
Ich habe irgendwo gelesen, dass er das tatsächlich macht.
Okay.
Also irgendwie also ich bin nicht sicher, ob er durch den Fanshop ging, aber irgendwo, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein Spaß war oder nicht. Weil er lief ja, glaube ich, in Köln auch mit diesen Fanshop-Artikeln rum.
Also man wusste nicht, Emma, bist du's oder ist es jetzt wieder ein Stück? Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das hat sich etwas komisch angefühlt, wenn man ihn jahrelang vorher in FC-Dingen hat rumlaufen sehen. Aber davon abgesehen wurde ja eine sportliche Reißleine gezogen und mit Peter Stöger jemand verpflichtet, der jetzt in den ersten Spielen schon mal angedeutet hat, was die Richtung sein könnte, nämlich erstmal Stabilisierung.
Genau. Vielleicht da so vom Übergang her zu Stöger, von Bosch zu Stöger. Also ich war generell nach Bosch ein bisschen ratlos, weil der Trainermarkt halt wirklich auch nicht viel hergibt. Da kursierte ja kurzzeitig mal Armin Fee. Aber im Endeffekt war dann Stöger, glaube ich, die Variante, auch wenn seine Hinrunde in Köln sehr bescheiden war, die halt jetzt nicht die große Mega-Euphorie auslöst, aber mit der man gut leben kann.
Ja.
Weil ich glaube, das Profil Stöger passt ganz gut nach Dortmund. Ich glaube, dass so Fans, Verein, vielleicht nicht ganz, aber Fans, Umfeld, Köln, Dortmund gar nicht so unterschiedlich sind. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ansonsten, in den, das hast du gerade ja schon gesagt, in den paar Spielen, in den drei Spielen, die er jetzt Cheftrainer ist, konnte er halt auch wenig verändern. Also es war jetzt gegen Mainz schon auffällig. Er hat Julian Weigel aus der höheren Position tiefer wieder fallen lassen, der natürlich auch dann gleich wieder dort die Bälle verteilt hat, wie er es eben früher schon getan hat. Er hat allgemein die Viererkette weiter nach hinten gezogen, lässt aber auch im 4-3-3 spielen. Was der Mannschaft, also gerade in Mainz, ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat, aber selbst da hat man das Gefühl gehabt, okay, das Ding ist nicht sattelfest. Gegen Hoffenheim, auch glücklicher Sieg, da brauchen wir nicht drüber sprechen, da kann Hoffenheim genauso, dieses Spiel kann Hoffenheim genauso für sich entscheiden, oder vielleicht muss es sogar Hoffenheim für sich entscheiden. Er hat es halt irgendwie gemanagt, diese zwei Spiele irgendwie noch zu gewinnen. An den großen Stellschrauben konnte er in der kurzen Zeit einfach nicht drehen. Da war jetzt, war wie gesagt auch jetzt nicht so viel Veränderung, die ich jetzt gesehen habe. Das Pressing war ein bisschen wesentlich tiefer. Die ganze Mannschaft stand nicht so hoch im Feld. Gut, gegen die Bayern jetzt am Mittwoch hat er sich da mit der Fünferkette vielleicht ein bisschen vertan. Das hat er aber dann auch wieder schnell korrigiert nach 30 Minuten. Um jetzt so ein bisschen zu den Ausblick zu liefern, ich bin mir selbst gar nicht sicher, wo es unter Peter Stöger hingehen soll. Also er hatte ja in Köln auch eher diesen defensiven Ansatz, ja, der auch nicht so nett anzusehen war. Ich glaube, bei Austria hat er einen bisschen anderen Fußball spielen lassen. Ich bin selbst gespannt, wo es hingeht mit Stöger. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war selbst jetzt, als ich mal nachgesehen habe, wann die Rückrunde wieder anfängt, erstaunt, wie wenig Zeit eigentlich bleibt.
Ja.
Also hat die Rückrunde nicht irgendwann mal am 1. Februar angefangen vor Jahren? Also das war
Da war keine WM.
Ja, gut, stimmt. Also es ist halt auch plötzlich auch wenig Zeit. Man sagt sich so, okay, ja, in der Winterpause, durch die Winterpausen, Rückrundenvorbereitung, da lässt sich einiges drehen. Bin ich mir nicht sicher, ob sich in 2,5, 3 Wochen der Fußball in Dortmund neu erfinden lassen wird. Also das ist definitiv spannend. Mir fehlt aber ehrlich gesagt so ein bisschen die Idee, wo es hingehen wird mit ihm. Ich glaube, ein Hörer hatte auch gefragt, was passieren sollte im Sommer, sollte das mit Stöger und dem BVB funktionieren oder einigermaßen funktionieren. Ich glaube halt schon, dass im Sommer kein Problem da ist, und ich glaube auch beide Parteien ihr Gesicht wahren, wenn man im Sommer verlängert, wenn die ganze Sache erfolgreich ist. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass irgendwer sein Gesicht verliert im Sommer, wenn man eben sagt, okay, wir wechseln jetzt den Trainer. Muss man dann eben sehen, also ich könnte mir vorstellen, dass es mit Stöger klappt, aber mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, in welche Richtung dieser Fußball sich entwickeln wird in Dortmund.
Ja, das ist echt so ein bisschen die Frage. Da sind wir ja vorhin schon irgendwie nicht so ganz weitergekommen, aber daran schließt sich ja an, auch die Frage nach den Ansprüchen, die man verfolgt. Ist da der BVB vielleicht auch so ein bisschen zu sehr zum schnellen Erfolg verdammt, weil eben alles andere als eine Champions League Qualifikation ein klarer Misserfolg wäre?
Die Frage ist eben, wie ist man finanziell, auf welcher Basis steht man finanziell, um, sage ich mal, mehrere Jahre oder sagen wir 1, 2, 3 Jahre oder 2 Jahre am Stück Europa League zu spielen anstatt Champions League. Genau. Das ist halt so ein Punkt, an dem ich mich selbst frage, wie schnell geht das, dass man dann eben kontinuierlich Kaderqualität weiter verliert, indem man eben nicht mehr Champions League spielt regelmäßig. Wir haben es bei Schalke gesehen, beispielsweise. Das ist eben die Frage. Also natürlich muss der BVB den Anspruch haben, zumindest immer Champions League zu spielen. Vielleicht auch die Vorrunde zu überstehen, die Gruppenphase. Aber das sind auch definitiv Ansprüche, die der Verein hat und die er auch, glaube ich, gemessen am Umsatz, gemessen daran, was er für den Kader ausgibt, einfach auch dieses Ziel muss er erreichen. Also Das sehe ich ganz klar so. Die anderen Sachen, wenn man jetzt mal schaut, Bayern spielt eigentlich keine gute Saison und führt trotzdem wahnsinnig mit wahnsinnig vielen Punkten. Ich glaube, das ist erstmal so, Meisterschaft ist erstmal ad acta gelegt in den nächsten Jahren. Ich glaube, da wird sich auch nicht viel tun, außer vielleicht Leipzig investiert dann doch mal noch mehr.
Und Schalke.
Und Schalke natürlich, wenn Tönnies seine Fabrik verkauft hat. Aber ich denke, Champions League sollte halt auch ein realistisches Ziel sein, dass man zumindest die immer erreicht. Und das halte ich auch in dieser Saison noch absolut für machbar. Also wir sind auf dem dritten Platz. Und die anderen, die dahinter stehen, die stümpern halt auch so ein bisschen rum und kommen nicht vorwärts.
Ich frage mich, ob das wirklich nur eine Momentaufnahme ist. Da wird mich auch die Meinung der anderen beiden interessieren. Denn so unwidersprochen haben wir jetzt die ganze Zeit hier gesagt, Bayern total toll, alles dahinter, meine Güte, ganz schön schlecht. Und das ist natürlich auch die Momentaufnahme aus der Tabelle. Aber das kann doch jetzt nicht ewig so weitergehen. Wir haben doch auch im Teil vom Christopher immer mal wieder Dinge gehört, wo man sich gedacht hat, na, sind wir mal gespannt, wie die Bayern diese Nuss knacken, eben Ribéry und Robbenbeck
zum Beispiel. Christopher wird jetzt gleich sagen, dass Bayern in den nächsten 3 Jahren kein Meister werden wird.
Und da stimme ich zu.
Aus. Oh nein. Ach komm.
Also, ich würde nichts mit weniger als das rechnen. Bin eher so der Understatement-Typ. Es ist natürlich
den richtigen Verein dafür ausgesucht.
Da wurde einfach durch die frühen Misserfolge geprägt, da lernt man dann auch schnell.
Ja, es ist nicht mal alles Gold, was glänzt. Was ich glaube, es sind halt wirklich so kleine Stellschrauben, die sicherlich dem BVB jetzt schon geholfen hätten, auch in dieser Saison und auch unter Bosch. Ich glaube, Maurice hat das schon ein bisschen skizziert, die sicherlich geholfen hätten, jetzt noch näher dran zu sein. Es fing gut an. Bosch hat es eben nicht geschafft, so bestimmte Stellschrauben zu drehen. Andererseits ist vielleicht auch der Kader in ein, zwei Positionen eben nicht gut genug besetzt, um jetzt diese Schwelle Bayern München jetzt wirklich mal zu überspringen. Nichtsdestotrotz sieht man dann auch bei Bayern, dass die Schwelle halt eher niedriger hängt, auch in dieser Saison, als jetzt vielleicht vor 2 oder 3 Jahren das noch der Fall war. Und perspektivisch gesehen hat eben der FC Bayern auch große Aufgaben und muss sich erstmal selber wieder anstrengen, die eigenen gesetzten Schwellen halt zu überspringen oder Zielmarken zu erreichen. Und deswegen tue ich mich halt so unglaublich schwer, einerseits die Bayern-Saison, wie sie jetzt aktuell stattfindet, zu bewerten, aber eben auch die Spielzeiten jetzt der anderen beiden Mannschaften oder auch gerade von Dortmund. Das fing gut an, hatte einige sicherlich coole Momente, hat aber auch gezeigt, dass es halt im Fußball wirklich auch so Nuancen gibt, an die man halt oder auf die man halt Wert legen sollte und Acht geben sollte, weil es halt ansonsten so einen kompletten Turnaround gibt, der einfach dazu führt, dass es wie so ein Kartenhaus ist, was so komplett in sich zusammenfällt. Und das ist halt irgendwie so das einerseits Faszinierende, andererseits auch wieder so rum das Erschreckende, dass es einem aufzeigt, dass viele Sachen bedacht werden können, dass es aber halt diesen einen Punkt gibt, der einfach nicht gelöst werden kann und der dann halt zu vielen Begleiterscheinungen führt, wie jetzt bei Dortmund auch die anhaltende Misserfolgsserie im Oktober und November.
Also ich finde ja auch, okay, ehrlich gesagt glaube nicht mal ich, dass Schalke jetzt die nächsten 3 Jahre durchgängig Meister wird.
Ich glaube übrigens an die nächsten 50 Jahre.
Ja, da war ein bisschen Verzweiflung in der Mai, Sache vom Carsten.
Im Mai kannst du mal rüberkommen. nee, aber ich glaube tatsächlich haben halt Bayern und Dortmund ja gerade das Problem, und das habt ihr ja gerade echt sehr gut ausgeführt, dass die jetzt gerade beide so ein bisschen orientierungslos durchs All taumeln. Und die müssen da halt auch erstmal rauskommen, ne? Und da muss jetzt sich halt erstmal irgendjemand finden, der da wirklich eine Vision hat und das irgendwie peu à peu umsetzen möchte und umsetzen kann. Dass das halt auch längerfristig da irgendwie auf gute Bahn gelenkt ist. Leipzig ist ja wahrscheinlich, ne, momentan eh in so einer Selbstfindungsphase, und wahrscheinlich werden die da auch so schnell nicht rauskommen. durch die Struktur einfach. Und da sehe ich tatsächlich Schalke jetzt gerade im Vorteil, weil das halt jetzt schon ein halbes Jahr läuft. Gut, nur erst ein halbes Jahr, aber es läuft halt schon. Der große Unterschied ist halt die Kaderqualität, ganz klar, ne? Also wenn da der richtige Trainer rankommt und die auch sich so für die Champions League qualifizieren und dann nächstes Jahr den Kader halten können, sind beide, Bayern und Dortmund, natürlich recht schnell einfach auch wieder europäische Spitzenmannschaften. Da ist Schalke natürlich ganz klar im Hintertreffen. Also da muss ich ja am Kader einfach noch einiges tun. Und deshalb sehe ich das ehrlich gesagt, ob jetzt die Bayern Meister werden oder nicht, ist für mich eigentlich gar nicht so die Frage, sondern ist mehr die Frage, kriegt die Liga jetzt so die Wende hin und wie kommt da dieses Dreierrennen oder wen auch immer du dann noch Bayern zählen möchtest oder halt eben nicht, oder selbst wenn es nur als Zweierrennen zwischen Bayern und Dortmund sehen möchtest, wer kriegt von denen am schnellsten den Kopf aus dem Sand? Und das, glaube ich, wird recht interessant zuzusehen.
Es ist ja ein bisschen zu hoffen. Ich hoffe da ja ehrlich gesagt auch schon auf die Rückrunde. Jetzt nicht, dass die Bayern dann nochmal eingeholt werden. So viel Vorerfahrung mit Bundesliga habe ich dann doch, um zu sehen, nee, also 11 Punkte auf Platz 2, da muss schon einfach sehr, sehr viel passieren. Aber derzeit wird dahinter ja so ein bisschen herumgestolpert. Keiner schafft es, eine Serie aufzubauen, mit zwei Ausnahmen. Die eine haben wir hier sitzen, Schalke 04. Mit der anderen spreche ich gleich über Leverkusen. Und alle anderen taumeln fröhlich von Unentschieden zu Sieg, zu Niederlage und wieder zurück zum Unentschieden. Und eigentlich könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das in der Rückrunde ein bisschen zumindest dreht. Und dann sieht nämlich die Tabelle auch gleich viel strukturierter aus. Derzeit ist es ja so ein bisschen, als hätte man beim Tabellenstecken an der Kicker-Stecktabelle irgendwie nach Platz 1 keinen Bock mehr gehabt und alle einfach so reingeschmissen. Also, so ehrlich gesagt sah meine Kicker-Stecktabelle ganz oft so aus. Bayern oben hat noch gestimmt, Rest völlig egal. Vollkommen beliebig.
Es war ein Wunder, dass du die anderen 17 überhaupt gefunden hast.
Ja, und da war dann auch SV Meppen oft in der ersten Liga, weil es interessiert mich doch nicht. Keine Ahnung, wo die spielen. Ach ja, das waren Zeiten mit der Kickersteck-Tabelle. Maurice. Ja,
Meppen international.
Ja, da gibt's auf die Meppen. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, Maurice. Ich habe mir notiert Hinrundenverlauf, Verletzungspech und den Anschlag als 3 Punkte, die für diese Hinrunde wichtig waren. Wir haben noch über ganz viel anderes aber auch gesprochen. Was wolltest du denn eigentlich losgeworden sein?
Also über Stöger und so einen kleinen Ausblick über den Stöger haben wir ja gesprochen. Mhm. Ansonsten vielleicht, das hatte ich gerade eben noch erwähnt, vielleicht so auch, wenn man in dieser schlechten Hinrunde was Positives suchen möchte, hatte ich eben erwähnt, Mario Götze, finde ich, muss man da ruhig oder kann man da ruhig erwähnen, der eben in der Mannschaft, die eben sehr wild war, nicht gerade, die eben, wie wir gesprochen haben, sehr zerrissen war oder wirkte, versucht hat, zumindest Struktur zu geben und über Wochen, eigentlich jetzt auch bis zu seiner Verletzung, in seiner neuen Rolle.
Auch im Derby wohlgemerkt. Ist eigentlich der Wahnsinn, dass man diese Geschichte des Derbys gar nicht mehr miterzählt. Ja. Ne?
Ja. Eigentlich auch der beste Mann war in den letzten oder in vielen Wochen der Hinrunde der beste Mann war. Er hat halt eben nicht mehr, da haben wir auch schon, oder da wurde sicherlich auch schon viel drüber gesprochen, er hat eben nicht mehr diesen spektakulären Spielstil, mit dem er eben, sag ich mal, groß geworden ist, mit 18, 19, 20. Aber es ist schon teilweise wirklich schön mit anzusehen, wie er dem Spiel Struktur gibt und wie er eben den vorvorletzten Pass spielt. Mhm. Das ist halt dann eben, dadurch tut er sich halt nicht mehr so hervor. Und es gibt auch natürlich immer noch viele Kritiker, die ihn dann, weil er einfach eben dieses Spektakuläre nicht mehr hat in seinem Spiel, kritisieren. Aber wenn man dort halt mal ein bisschen genauer hinschaut, dann finde ich schon, dass er im Vergleich zu den Jahr unter Tuchel einen Schritt nach vorne gemacht hat, definitiv. Da bin ich auch gespannt, wie Stöger ihn einbinden, wenn er dann wieder zurückkommt. Mhm.
Ja, guter Punkt. Damit haben wir 5 Aspekte und noch viel, viel mehr besprochen. Welchen Song nehmen wir denn jetzt für Borussia Dortmund?
Ich habe einen Song ausgewählt, dessen Text eigentlich gar nicht so viel mit der Hinrunde zu tun hat, Aber den Titel fand ich ganz schön.
We are the champions.
Nein, nein, nein. Und zwar, also den kursierte auch schon auf Twitter, aber ich wollte ihn trotzdem benutzen. Von Manuela, Schuld war nur der Bossa Nova aus dem Jahr 1963.
Ja, okay.
Kleine Anekdote dazu, Max. Der Bayerische Rundfunk hat das Lied damals nicht gespielt, weil es zu obszön war.
Warum sprichst du mich dann? Im Bereich der Obszönität bin ich der völlig falsche Ansprechpartner. Ja,
wenn ich an den Kicker, genau. an den Kicker der LA Rams heute denke, dann möchte ich.
Ich habe nicht die guten Witze dazu im Chat gemacht, denn ich habe währenddessen moderiert. Aber waren wirklich einige herausragende mit dabei, das muss ich sagen.
Okay.
Ja, okay, Schuld war nur der Bossa Nova. Das passt doch sehr gut. Ich finde, damit haben wir dann auch durchaus diese schwierige Herausforderung, nämlich die Saison oder die Hinrunde des BVB zu besprechen, auch halbwegs gut erledigt bekommen. Und ich finde, wir sind gut durch diese ersten drei Segmente des Rasenfunk-Royals durchgekommen. In der angemessenen Tiefe, die es eben dann so braucht bei diesen drei Mannschaften. Deswegen möchte ich mich bei euch allen dreien bedanken. Und allen Hörerinnen und Hörern da draußen raten, folgt diesen Menschen bei Twitter. Und zwar dem Christopher Ramm von mirsanroth.de als @ramc. Vielen Dank dir, Christopher.
Ach, dir? Speck. Nein, bin ich nicht, natürlich nicht. Ich dachte, du sagst noch einen
Reaktionszeit wie früher Xabi Alonso, wenn er aggressiv angelaufen wurde. Nee, das war's.
Die Ruhe weg, die Ruhe weg.
Die Ruhe weg, ja, ganz offensichtlich. Aber dafür ist es ja auch die richtige Uhrzeit. Herzlichen Dank auch an Carsten Jahn von der Halbfeldflanke und dem Blauen Salon auf Twitter @Carstensio. Danke dir, Carsten.
Ich danke, es war ein Fest.
Ein spätes nächtliches Fest. Und vielen Dank an Maurice Mord von schwarzgelb.de. @Junge mit dem Ball auf Twitter. Vielen Dank dir, Maurice. Sehr schön, dass du mal im Rasenfunk warst. Das war überfällig.
Gerne, gerne. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, in allen Belangen hat das jetzt geklappt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, besser kommen wir aus diesem Dreiersegment nicht raus. Würde mich freuen, euch alle mal gerne auch in der Konstellation wieder zu hören im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Sehr gern. Bis dahin. Tschö.
Servus.
Das war der erste Teil des Rasenfunk Royal zur Hinrunde der ersten 5 Bundesligisten. Ihr könnt jetzt natürlich gleich weitermachen mit dem nächsten Teil. Ihr könnt auch gerne vielleicht die Zwischenunterbrechung nutzen, um uns zu folgen auf Twitter, Facebook, YouTube und Instagram sind wir. Besonders Instagram lege ich euch in dem Zusammenhang ans Herz. Da gebe ich immer wieder Einblicke in die Produktion des Rasenfunks und es gibt auch eine Highlight-Story zum Rasenfunk Royal. Da kann man dann grob abschätzen, welcher Aufwand hinter dieser Produktion steht. Ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich freue mich über Empfehlungen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Teil des Rasenfunk Royals.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.